Wir fangen an, egal wie viele Leute da sind. Wir wollen einfach singen. Bis der eine oder andere Parkplatz gefunden hat oder ausgestiegen ist aus der U-Bahn. Wir singen und lohnen und preisen den Herrn. Halleluja. Ich muss hier noch das Licht ausschalten. Ich brauche jemanden. Jeden Einzelnen von uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden oder verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt dich. Gott liebt dich so unendlich. Ob du jetzt was spürst oder nicht spürst, spielt keine Rolle. Sein Wort ist wahr. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Das ist das Wort Gottes und das gilt in alle Ewigkeit. Halleluja. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, ich singe dir. Name über alle Namen. Halleluja. Du kamst zu uns. Mein König, mein Herr. Ich bete dich an. Er ist nicht am Kreuz hängen geblieben. Man hat ihn heruntergenommen, ins Grab gelegt. Das Grab war leer. Christa, hast du ein Gedicht? Unser Heiland lebt. Er ist König. Halleluja. Wir feiern Ostern bald. Und wir bereiten uns innerlich auf den Tag der Auferstehung. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Wenn Leid und Feindesmacht dir droht, das Herz sich bangt in bitterer Not, dann flieh zu Jesus früh und spät und suche Tröstung im Gebet. Durch ihn wird alles dir gelingen, durch ihn wirst du den Sieg erringen. Lass ihn nur ihn in Liebe walten, tu frohen Herzens zu ihm halten. Gib ihm dein Wort in Ewigkeit, er wird's dir lohnen alle Zeit. Triff mutig hier schon deine Wahl, er schenkt dir Reichtum ohne Zahl. Er ließ sich selber für dich töten, vergoss für dich sein Eigenblut. Er steht dir bei in allen Nöten und spricht für deine Schulden gut. Bist du dann frei von Fluchesgraus, darfst du einst heim ins Vaterhaus. Der Satan, ihr muss weichen, die Finsternis muss fliehen. O schenke Gott dein Herze, dann wird er mit dir ziehen.
Amen. Preis Gott. Halleluja. Vater, du ziehst mit uns durch Jesus Christus. Und wir danken dir für heute Morgen. Halleluja. Lass uns noch ein Chorus singen. Du hast ein Gebet und möchtest Dankeschön sagen für die Bewahrung, Führung, Versorgung, Heilung, Befreiung. Egal, es gibt so vieles, wofür du Gott Dankeschön sagen möchtest. Ich möchte dich einladen, wenn du ein Dankgebet hast, komm nach vorne und sag es in ein paar Sätzen. Aber ich denke, so 4, 5 Leute, Geschwister, dürfen kommen und dürfen Gott danken für die Güte Gottes, der alle Morgen neu ist. Preis Gott. Halleluja.
Herr, ich will dir danken unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten. Denn deine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Und deine Güte, soweit die Wolken wehen. Amen.
Dankeschön. Herr, deine Güte reicht aus.
Jesus, ich möchte dir danken, dass deine Worte Wirklichkeit werden, wenn wir sensibel sind am Morgen, auf deinen Heiligen Geist hören. Ich danke dir, dass du mich gestern in die Familie geschickt hast, wo wir, Barbara und ich, vor 30, 35 Jahren gehütet haben, Kinder, 9, 10, 13, 14. Und ich hatte auf einmal auf dem Herzen die Ulrike, die war da. Sie ist wie die Frau an dem Brunnen, wo Jesus sagt, 4 hattest du und jetzt lebst du mit dem 5. Sie hat 5 Kinder großgezogen alleine nach der ersten Scheidung. Und ich fahre da hin und da ist da Möbelumzug, da ist da auch wieder Scheidung und Trennung. Und ich fahre nur mit dem Rad auf den Hof und sehe drin ein paar Gesichter. Begrüße die alle, da ist der Holger und alle nehmen mich in den Arm und ich komme rein und dann sagt da eine fremde Frau, die mir vorgestellt wird, eine Nachbarin, die da Freundin ist, als sie da draußen fahren, reinkamen oder standen, es war wie Quellwasser und sein Wort, wir werden fließende Ströme aus uns rausbringen. Es strahlte hier in unser Zimmer, wo alles gepackt ist. Wie gehören Sie hierher? Und da sage ich, ja, wir haben mal gehütet als Ulrike, die ist jetzt 51, da war sie 13 und ich habe per Telefon gehört, die ist hier und da musste ich herkommen. Und dann sagt diese fremde Frau, kommen Sie bitte öfter und bring doch von dieser Freude hier rein.
Lob und Dank. Praise Gott. Dankgebet. Was kann...
Ich möchte meinem Vater danken, dass bei ihm alles möglich ist. Es gibt nichts, was unmöglich ist. Und dass die Vergebung stattgefunden hat zu einem Menschen, mit einem Menschen, ja, wo 12 Jahre lang Streit war, Krieg und Emotionen und Missverständnisse. Und ja, und es hat funktioniert, weil ich stark geworden bin durch Gott in mir. Und dafür möchte ich Gott danken. Ich hätte es alleine absolut niemals geschafft. Es war unvorstellbar, aber mit Gott ist alles möglich. Danke, Vater.
Bei Gott ist alles möglich. Danke, Herr.
Ich möchte Gott auch loben und danken und preisen, dass wir immer hier noch hierher kommen dürfen, dass wir hier unser Zuhause haben, dass Jesus mächtig wirkt durch dich. Ja, und dass Gott das letzte Wort hat und er wird uns durchbringen.
Gott hat das letzte Wort. Eine gute Botschaft.
Ich möchte auch sagen, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Und ich danke dir, Vater, von ganzem Herzen, dass du es immer wieder bist, der mich aufbaut, hierher bringt. Und Vater, danke auch für alle Schwierigkeiten, denn durch die Schwierigkeiten ziehst du mich näher zu dir. Ich danke dir dafür, dass du es bist. Nicht ich kann das aushalten und durchhalten, du bist es. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke für meine Familie. Danke, Vater. Danke.
Amen. Praise Gott.
Vor kurzem gab der Herr mir eine Vision. Da war eine große Schar von Leuten. Und, Entschuldigung, das waren alles Leute, die mich gesegnet hatten, die mir geholfen hatten, die da waren für mich. Und ich will Gott danken dafür. Danke, Vater. Auch wenn wir denken, wir sind alleine, wir sind nie alleine. Und du bist immer da. Manchmal sehen wir gar nicht, wie du uns hilfst und wie du für uns vorgesorgt hast. Und ich will dir danken dafür.
Menschen, durch die ich gesegnet worden sind.
Ich möchte heute Gott auch mal danken. Es ist für mich nicht selbstverständlich, dass ich laufen sehen kann und so gut von ihm mit allem versorgt werde. Und er hilft uns immer wieder weiter. Und ich danke für Jesus, dass er für uns gestorben ist, für uns alles getan hat und dass er unsere Bitten immer wieder erhört. Ich danke ihm für alles. Amen.
Danke. Komm ein bisschen weiter nach vorne, sonst stehe ich nachher hinten. Du wirst auch Gott danken.
Ja, ich will nicht, ich muss einfach. Und zwar, ich danke dem Herrn dafür, dass er der Heiler ist. Amen.
Amen, danke.
Danke, Vater, für diese Gemeinde und unterstelle mich auch dieser Gemeinde. Ich freue mich, dass diese Gemeinde wirklich da ist, dass er da ist in dieser Gemeinde und für mich auch gebetet hat. Und er ist einfach da, auch da, wo ich nicht gesehen habe, da, wo ich dachte, ich glaube nicht mehr, ich habe nur noch Jesus gehaucht. Aber Jesus ist da und er liebt mich und ich liebe ihn und ich kann mich nur für dich entscheiden, Jesus.
Wir haben dich auch lieb, okay? Unser Bruder, was hast du?
Also nach langer Zeit ist meine Aufenthaltsgenehmigung alles fertig. Ich habe Niederlassungserlaubnis für immer, unbefristet. Und jetzt kann ich nach Hause reisen, meine Eltern nach 25 Jahren nochmal wiedersehen.
Amen. Amen. Wir wünschen dir alles Gute. Praise Gott. Wir singen noch einen Chorus und nehmen unser Morgenopfer auf. Und Gott möge alle Gaben segnen. Hebt ihn hoch, preist ihn, lobt ihn, rühmt ihn, dankt ihm. Ehrt ihn, wir wollen Gott ehren. Lass uns Platz nehmen. Nein, bevor wir Platz nehmen, grüß noch deinem Nachbarn und sag, Gott segne dich, Gott schütze dich, Gott stärke dich. Und sag irgendwas Gutes zu deinem Nachbarn noch. Halleluja, ich heiße alle ganz herzlich willkommen. Preis Gott. Lob und Dank. Die Kinder dürfen in die Kinderstunde. Mein Thema heute Morgen ist, gebrauche, was du hast. Und wir haben schon in den Zeugnissen gehört, sind manchmal Kleinigkeiten, kleine Möglichkeiten. Gebrauche, was du hast. Ich werde eine Botschaft von Gott bringen und ich möchte diese Botschaft auch so weitergeben, dass es dich bewegt, etwas für Gott zu tun in dieser Zeit, in der wir leben. Es sind vielleicht Kleinigkeiten, Nichtigkeiten. Du sagst, was ist das für so viele? Egal. Gebrauche, was du hast. Lade dich heute ein, zuerst einmal für morgen Abend. Morgen Abend haben wir, solange es noch dunkel draußen ist und wir hier abdunkeln können, zum Filmabend. Da ist das Thema Wellenreiter in Hawaii oder von Hawaii, ja in Hawaii. Es wird ein Hawaii-Abend sein, wir werden Hawaii-Toast geben, Nummer eins. Und dann möchte ich einladen, bring etwas, ja, was typisch Hawaii ist, zum Trinken. Vielleicht eine Teesorte, vielleicht Kokosnuss oder irgendetwas, lass dir was einfallen. 19 Uhr ist der Abend und wir werden Hawaii-Toast miteinander essen, Gemeinschaft pflegen, diesen Film angucken, ist ein Zeugnis, wie jemand zum Glauben kam, wie man Zeugnis gibt auch. Wir werden also hier auch lernen, wie man Zeugnis gibt, weitergibt. Dann am Mittwoch wird das Thema sein, lass deine Worte deine Welt verändern. Deine Worte sind Mächte. Das, was du sagst, das stimmt. Egal, ob du lügst oder nicht. Also du sagst immer die Wahrheit und es wird immer eintreffen, was du sagst. Worte sind wie Samenkörner. So deine Worte verändern deine Welt im positiven wie im negativen Sinn. Du erntest immer das, was du gesagt hast, gesät hast. Dann am Freitag 19 Uhr wird das Thema sein, sprich die Sprache des Glaubens. Du kannst natürlich auch immer Zweifel sprechen, negativ reden, aber wir sind gepolt positiv und wir möchten positiv reden, weil Gott ein positiver Gott ist. Es gibt so viel Elend, so viel Leid in dieser Welt und man kann jammern, aber bevor der Heiland ein Wunder getan hat, hat er zuerst mal die ganzen Klageweiber ausgetrieben. So, das ist wichtig, genauso wichtig wie Dämonenaustreibung, die ganzen Klageweiber in die Wüste schicken. So, heute Morgen gebrauche, was du hast. Ich habe auch noch was. Und zwar, ich habe die Botschaft, die Gott mir gegeben hat, eine inspirierte Traumpredigt. Also ich predige im Natürlichen, aber ich predige auch im Traum schon. Und ich bin ja in London gewesen, auf der Trafalgar Square. Dort habe ich mal vor ein paar Jahren mit meinem Sohn campiert und in der Nähe. Und plötzlich kam ich, stehe dort auf einem Sockel und ich predige und sage, Leute, seht ihr nicht, ich habe etwas gesehen, was die anderen nicht gesehen haben. Das ist also die Predigt, eine Botschaft und das war ein Marmorstein und der steht tatsächlich dort. Das ist ein Marmorstein, da wird jede Woche oder jedes Mal eine andere Ausstellung findet da drauf oder irgendeine andere Plastik. Aber ich habe etwas ganz was anderes gesehen. Ich habe nicht diese Plastiken, was da drauf sind, gesehen, sondern diesen Marmorstein und da stand, Gott hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Und zwar in jeder Situation. Leute, seht ihr das nicht, merkt es nicht, liest es durch, diese Traumpredigt. Also Gott hat mir eine inspirierte Botschaft gegeben. Gebrauche, was du hast. Also, wenn du träumen kannst, dann träume. Und dann gebrauche deine Träume und setz sie um und verwende es. Also gebrauche das, was du hast. Nütze, was Gott dir in die Wiege gelegt hat, wozu er dich befähigt hat. Und wir sollten da sein, wo Gott uns haben will, also immer im Zentrum seines Willens, unsere Möglichkeiten. Wir haben heute Morgen schon gehört, weißt du, von unserem Leibe sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Gott will dich gebrauchen. Wie nütze ich mein geistiges und geistliches Potenzial? Du weißt so viel, du hast so viel erlebt, du hast so viel gehört, du hast so viel gesehen, du hast so viel gelesen. Ja, du platzt manchmal, aber du bist nicht zum Platzen da, sondern zum Benutzen, die Dinge, dass Gott dich benutzt. Du weißt genug über Krankenheilung, du weißt genug über Befreiung, du weißt genug, wie man segnet, du weißt genug, wie man positiv denkt und redet. Du weißt das alles, gebrauche es. Wir schöpfen nicht alles aus, was Gott in uns hineingelegt hat, wozu wir befähigt worden sind. Wir erreichen nicht das, was wir von Gott aus erreichen sollten. Eigentlich sollte jeder von uns schon Pastor, Evangelist und Apostel und Priester und Pfarrer sein und Bischof, womöglich sogar noch Papst. Also in dir steckt ein Potenzial drin, das du erwecken solltest. Und Paulus schreibt an Timotheus, erwecke die Gabe, die in dir gelegt worden ist. Wo ist das? Wo sind deine Gaben, die du erweckst? Es bleibt so viel liegen, so viel Brachland. Die Israeliten, Gott hat das ganze Land ihnen verheißen, ihnen aufgezeichnet, was ihnen gehört, vom Euphrat bis zum Bach Ägyptens, aber die haben es noch nie bis heute noch nicht einmal eingenommen. Noch nie, nicht einmal König David, auch nicht König Salomo. Noch niemand war so weit, was in dem Bereich, was Gott ihnen gesagt hat, das gehört euch. Immer wieder andere haben es eingenommen, immer wieder andere haben es besetzt, immer wieder haben es andere ausgenutzt und sie ausgebeutet und ausgeschlachtet. So, gebrauche das Land, benutze das Land, das Gott dir verheißen hat. Nicht nur auf dem Papier, die haben auf dem Papier genau die ganze Karte gehabt, was ihnen gehört, aber sie haben es nie benutzt. Was nützt dir dein Erbschein? Was nützt dein Testament? Was nützt dir die ganze Bibel, wenn du die Sprüche und die Aussagen des Wortes Gottes nicht benutzt? Es liegt so viel brach, so viel Ungenütztes. Und alles, was brach liegt, kassiert der Teufel. Holt er ein. Gott kann uns nichts Neues geben. Manchmal sind die Leute und sagen, ja, der Herr redet nicht zu mir. Gott kann dir nichts Neues geben, es sei denn, du gebrauchst das Alte, was du bisher gewusst hast, was du gelernt hast, was Gott dir gegeben hat. Er gibt dir keine neuen Chancen mehr, es sei denn, du schöpfst das Alte aus und tust das Alte, was er dir gesagt hat, gestern und vorgestern. Wir sind oft so schlapp, Brachland, nutzlos und so weiter. Und gerade da liegen Schätze im Brachland, in der Wüste. Viele wissen nicht, was in ihnen wirklich drinsteckt, was sie wirklich können. Die trauen sich nicht zu. Sie haben Angst, ich könnte Fehler machen. Ich sage dir eines, im Glauben und in der Liebe gibt es keine Fehler. Du musst nur wagen, nur riskieren. Viele orientieren sich an den anderen, was machen die? Und die gehen nur so weit, wie die anderen gehen. Aber Gott möchte heute Morgen, dass du ein Stückchen weiter gehst wie die anderen. Und deshalb sagt die Bibel, tut gewisse Tritte. Dir ist alles gegeben, was du brauchst. Das ist diese Botschaft, an der ich weiterarbeiten möchte. Die meisten haben in ihrem Leben noch nie ihr Leben ausgepackt. Die Gaben, die Gott in sie hineingelegt hat, die bewundern das Paket und die Verpackung und beten die Verpackung an und packen nicht aus, was Gott in sie hineingelegt hat. Fang an auszupacken und sag nicht nur Danke, Herr, für diese schöne Verpackung. Aber und reiß auf und guck, was da drin steht, was Gott dir verheißen, versprochen hat. Nütze deine Möglichkeiten. Dir ist alles gegeben, was du brauchst, aber du hast noch nicht ausgepackt. Und du sagst, ich habe keine Werkzeuge, ich habe keine Gelegenheit, ich habe keine Möglichkeit, keine Kraft und so weiter. Was steckt in deinem Lebenspaket drin? Weißt du das schon? Es ist eine Tragödie. Man guckt immer die anderen, was die anderen, und bewundert die anderen. Gott hat mir gesagt, hör auf, andere zu bewundern. Pack du dein Lebenspaket aus. Du hast genauso viel, wenn nicht noch mehr wie die anderen. Fang an auszupacken. Schau nicht immer auf die anderen, was die können und schau nicht immer negativ auf dich, was du nicht kannst. Leb nicht ein fremdes Leben. Es ist ein Gebot Gottes, eines der Gebote Gottes. Du sollst nicht begehren. Und da sündigen so viele. Die begehren immer, was die anderen haben. Die möchten den Dienst eines anderen haben. Die möchten eine Verantwortung eines anderen haben. Die möchten den Segen eines anderen haben. Aber sie sind nie sie selbst. Du sollst nicht begehren. Nicht nur keine anderen Götter haben und nicht nur die Ehe brechen, nicht brechen und nicht nur lügen, sondern du sollst nicht begehren, was der andere hat, denn du hast bei Gott so viel. Das kannst du gar nicht ausschöpfen. Finde heraus, was du hast, was Gott in dir hineingelegt hat und dann setze das zur Ehre Gottes ein. Und es mag vielleicht in deinen Augen sehr klein und gering erscheinen, aber bei Gott ist es sehr groß, denn er hat zugetraut, dass du dieses Samenkörnchen in die Erde legst und aufgehen lässt. Alles, was man nicht für Gott benutzt, das wird fallen gelassen und das lässt der Teufel dann gebraucht für seine Zwecke und so weiter. Alles, was nicht für Gott eingesetzt wird, verlieren wir. Deshalb halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Es wird dir genommen werden, es zerrinnt dir unter den Fingern, was du nicht zur Ehre Gottes gebrauchst. Und überleg einmal, wie viele Prophetien, wie viele Weissagungen, wie viele Offenbarungen, wie viele Bibelworte hast du schon inzwischen bekommen. Und wo stehst du eigentlich? Erreichen wir das, was wir erreichen sollten? Eine Bibelstelle heute Morgen zuerst als Einstieg, 2. Mose 35, 29. Die Leute wollen die Stiftshütte bauen. Gott will eine Wohnung haben unter seinem Volk. Gott will unter seinem Volk wohnen. Und da ist diese Geschichte, alle Männer und Frauen, die ihr Herz dazu trieb, etwas zu irgendeiner Arbeit beizutragen, die der Herr durch Moses anzufertigen befohlen hatte. Alle diese Israeliten brachten eine Spende für den Herrn. Ich will nicht eine Spende heute Morgen sammeln und es geht mir nicht um die Spende, sondern es geht mir darum, dass jeder Ohrring für den Herrn, Fingerring für den Herrn, egal was du hast, ein Esel oder Bock oder irgendetwas, alles was die hatten vielleicht nicht viel, denn die waren bisher Sklaven gewesen in Ägypten, die waren asozial in Ägypten, aber sie haben alles, was sie irgendwie hatten, was sie frei machen konnten, haben sie dem Herrn zur Verfügung gehabt. Und wenn sie nichts hatten, dann haben sie sich selbst dem Herrn zur Verfügung gestellt. Herr, ich helfe mit am Bau der Stiftshütte. Es ging um die Herstellung des Heiligtums. Es ging um das Reich Gottes damals, um die Ehre Gottes, um die Gegenwart Gottes, dass Gott unter den Menschen wohnen soll. Und jetzt muss alles dazu beitragen. Wenn wir nicht für Gott diese Dinge einsetzen, dann werden wir das goldene Kalb dabei damit gießen. werden wir unser Hobby frönen. Und ich habe gestern gesagt, weißt du, wenn es geht darum, dem Herrn 20 Euro zu geben. Oh, das ist furchtbar, was der von uns will, 20 Euro. Aber 2000 Euro für dein Hobby, 2000 Euro für irgendein Luxus und Vergnügen und Spaß, das ist nicht zu viel. Aber für den Herrn, du siehst, wie der Teufel uns so knausrig macht, zu Geizhälsen. Wenn es für den Herrn geht, nein, das kann es nicht. Aber hier, das Herz wurde bewegt. Und die haben freiwillig hier dem Herrn zur Verfügung gestellt. Alle Israeliten brachten eine Spende, und zwar alle Israeliten. Deshalb sind sie auch gesegnet worden. Deshalb war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Und deshalb sind auch die Schuhe nicht durchgelaufen worden oder die Kleider abgewetzt worden. Nur weil sie dem Herrn es gegeben haben, hat der Herr für sie gesorgt, dass es ihnen auch gut geht. Du fragst dich manchmal und sagst, Gott, warum geht es mir so schlecht? Ich mache doch alles und ich bin im Gottesdienst und so weiter. Gibst du dem Herrn, was dem Herrn gehört? Zum Bau seines Reiches. Die Bibel sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird euch solches alles zufallen. Jeder brachte, was er hatte. Bedenke, wo die Israeliten herkamen als Sklaven, die kamen aus dem Slums. Die hatten nichts. Aber was sie hatten, das gaben sie. Und jeder hat etwas. Heute gibt es keinen unter uns, der nicht begabt wäre, der nicht beschenkt worden wäre von Gott. Auch der Arme kann dem Herrn etwas geben. Auch der Sklave, auch der, der nichts verdient hat. Und auch der kann einen Beitrag leisten. Du sagst, ja was denn? Hör zu. Jeder kann Gott etwas geben. Und die Frage ist, frag dein Herz, was kann ich Gott geben heute? Wie kann ich sein Reich bauen? Wie kann ich nach dem Reich Gottes trachten, damit mir etwas zufällt? Du weißt, wo dein Herz genau hängt. Denk an diesen reichen Jüngling. Herr, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Weißt du, die Gebote halten, dreimal am Tag beten, oder große Opfer sonst bringen und so weiter in dem Tempel. Und schön religiös sein, Bibelsprüche auswendig lernen, morgen schon um 4 Uhr mit der Andacht anfangen. Das habe ich schon von Jugend an gehalten. Aber dann kommt der Herr und legt den Finger auf die wunde Stelle. Junger Mann, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, nicht mehr, den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Gebrauche, was du hast, nicht deine Religion, sondern das, was du hast. Die Religion gehört dir nicht, das ist Gottes Sache, Religion, Philosophie, das ist Theorie. Aber du hast Vermögen. Stell dein Haus, dein Vermögen dem Herrn zur Verfügung. Schwierig. Jeder brachte etwas und er brachte sich ein. Und mein Thema und mein Gedanke heute Morgen ist, mach aus deinem Leben das Optimale. Leb nicht so dahin, plätschere nicht so dahin. Mach aus deinem Leben das Beste, werde ein Haushalter Gottes. Gott hat dir etwas anvertraut, jedem Einzelnen von uns, und es gibt keine unbegabten Menschen. Du magst kein Geld haben, aber du kannst lesen. Du magst kein Geld haben, aber du kannst singen. Arme Leute können manchmal sehr gut singen. Ich denke nur an die Gospelmusik und so weiter, oder den Slums, der Jäckele, in den Ghettos hier in Deutschland und wo auch immer. Also arme Leute können singen. Arme Leute, die müssen nicht viel haben, aber die haben etwas in sich durchaus. Und das muss freigesetzt werden. Arme Leute sind manchmal schön. Ich denke nur an die Esther, die kam aus dem Slum, aus dem Ghetto und ist Königin geworden. Also entdecke etwas, was du Gott zur Verfügung stellen kannst. Arme Leute können gut Fußball spielen. Denke oft an die Brasilianer, wo die alle herkommen. Die kommen alle aus den Slums. Zum größten Teil. Aber gebrauche deine Talente, deine Fähigkeiten, deine Gaben zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Pfleg deine Gaben. Gewinne neue Gaben dazu. Wisse, was bei Gott wirklich zählt. Bei Gott zählt das, was du von Herzen tust. Ist das Herz dabei? Wenn du gibst, ist dein Herz dabei? Wenn du etwas Gutes tust an irgendjemand, ist dein Herz dabei? Wenn du irgendjemand hilfst, ist dein Herz dabei. Gott geht es nicht um große Zahlen und die Menge und die Masse. Weißt du, Gott hat, was Zahlen anbetrifft, hat Gott genug. Galaxien, Milliarden von Galaxien stehen ihm zur Verfügung. Da ist diese kleine Welt, was ist das? Nicht einmal ein Staubkörnchen. Der hat genug an Zahlen. Er ist nicht auf die Zahlen angewiesen. Er will dein Herz haben. Er ist interessiert, ob du ihn lieb hast. Es ist verrückt. Der Herr Jesus fragt doch den Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Er möchte deine Liebe sehen. Und das kann auch ein Armer Gott lieben. Da muss er nicht reich sein, um Gott zu lieben. Auch ein Armer. Die Bibel lehrt uns, sei treu im Kleinen. Wie sieht es mit den Kleinigkeiten bei uns aus? Achte auf deine kleinen Anfänge. Sag nicht, das ist zu viel oder zu wenig und ich bin zu jung oder ich bin zu alt oder ich bin nur Frau oder ich bin nur Mann. Schau nicht auf das Äußere. Achte nicht auf die Anfänge. Ich kann dir sagen, Gott hat in der Bibel so vieles Großes und Mächtiges bewirkt durch das schwache Geschlecht. Denk nur an Judith, denk an Esther. Und überall haben Frauen eine ganz große Rolle gespielt, die eigentlich nicht viel zu sagen hatten. Die haben die Geschichte beeinflusst. Achte auf die Kleinigkeiten, auf die unscheinbaren Dinge des Lebens. Gott fängt immer im Kleinen an, damit sich niemand einbilde. Ich habe es gemacht. Gott braucht dieses Große gar nicht. Die Bibel sagt ja, dass das erwählt, was nichts ist, auf das er zunichte mache, was da ist. Er macht die großen Kirchen pleite und dann lässt er so ein paar Sekten irgendwo aufstehen, die dann Gottes Werk tun. Gott benutzt etwas Kleines, Schwaches, Unscheinbares, Bedeutungslose. Menschen, die verzweifelt sind und die nicht mehr weiter wissen, die rufen zum Herrn und die erleben die Herrlichkeit Gottes. Und andere, die beten 30 Jahre und passiert nichts. Gottes Wirken passt nicht in das Konzept dieser Welt. Es ist wichtig, dass du das begreifst. Gottes Wirken passt nicht in das Konzept dieses Systems. Gott hat das, was nichts ist, sich erwählt hat. Aus nichts schuf Gott Himmel und Erde. Aus nichts. Und genau dieses Nichts ist, was Gott sich ständig erwählt, um zunichte zu machen. Wer glaubt, er wäre etwas Besonderes, der wird zuerst mal nichts. Der wird ein kleiner Zwerg. Der wird eine Null. Und Gott fängt an, mit Nullen zu arbeiten. Je mehr Null du bist in deinem Leben, desto mehr erreicht der Vater mit seiner Kraft. Mit Gott kannst du etwas anfangen heute Morgen. Deshalb sei treu mit deiner Gabe, was du hast. Du sagst, du Herr, ich bin nur eine Null. Da war ein frommer Mann. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist oder erfunden ist. Ist auch egal, vielleicht hat er auch nur eine Traumpredigt gehabt. Also auf jeden Fall, er betet und sagt, Herr, ich kann es nicht und bin nichts und ich schaffe nichts und ich bin zu nichts nützlich, ich taug zu nichts, du kannst mich nirgendwo verwenden, ich bin nicht einsetzbar. Alle anderen können viel, viel mehr. Und dann hat er einfach nur gesagt, Herr, ich bin eine Null. Und dann wieder, wo er wieder zu sich kam und wieder eine Null. Der hat eine ganze Menge von Nullen gemalt. Und dann dann sieht er, lauter Nullen. Und dann kommt ein Engel vorbei und sieht diese Nullen und dann setzt er eine Eins davor, der Herr. Und weißt du, je mehr Nullen hinter der Eins steht, umso mehr ist die Zahl, umso mächtiger. Je mehr du dir dessen bewusst wirst, ich bin eine Null, desto besser kann dich der liebe Gott gebrauchen. Und deshalb, gebrauche, was du hast. Gebrauche, was du hast. Diese Null. Gott arbeitet mit Nullen, mit Nieten. Mit Versager, mit Ausschuss. Ich sage das die Wahrheit, damit du erkennst und damit du sagst, mein Gott, also da habe ich auch noch eine Chance. Da kannst du mich auch noch benutzen. Da kann ich auch noch ein Segen sein. Also bitte. Gott erfüllt mit jedem Menschen einen ganz bestimmten Zweck. Weißt du, ich habe diese Tage, als die Sache in Winnenden und Wendlingen war, habe ich die Sache sehr viel nachgedacht, gebetet, für den Jungen gebetet, der die Leute ermordet hat und auch diese Andacht mitverfolgt und alles, was da war. Ich habe gesagt, mein Gott, wo soll ich das alles einstufen? Und weißt du, was der liebe Gott mir gesagt hat, als ich so drüber nachdachte? Dieser Junge, auch wenn er ein Mörder ist, hat mehr Leute in die Kirche gebracht als mancher Prediger und mancher Evangelist. Und die Leute sind in Winnenden mehr zu Gott gerufen worden, als durch die ganzen Evangelisationen, Zeltmission, Radioarbeit und Fernseharbeit. Ich habe mich erschreckt. Weißt du, und dann hat Gott mich, und das war die Inspiration für die Predigt heute, Gott hat Gefäße zur Ehre und Gott hat Gefäße zur Unehre. Stell dir mal nur vor, wir hätten nicht Judas Ischariot, hättest du heute Morgen keine Erlösung. Judas Ischariot, seinen Herrn verleugnet, ist ein Verbrecher. Was für eine Schandtat er gemacht hat. Aber Jesus wäre nie ans Kreuz gekommen, ohne Judas Ischariot. Du siehst also, Gott benutzt sogar negative Dinge, um was Positives zu machen. Und wir fragen uns, auf Sicht der Ewigkeit hat alles ganz andere Bedeutung. Weißt du, wenn du einmal die unsichtbare Welt erkannt hast und die unsichtbare Welt verstehst, verstehst du so viele Zusammenhänge, die du sonst normal, als normal Otto-Verbraucher in der Kirche oder Freikirche oder charismatische Gemeinde nicht begreifst. Hinter der Fassade, Gott sagt, meine Gedanken sind nicht meine, eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Du musst vorstellen, wie das Land so plötzlich fromm geworden ist, gestern Nachmittag. Und das nur durch einen Buben, der noch nicht einmal erwachsen ist. Weißt du, manchmal benutzt Gott solche törichte Dinge. Ich war erschrocken, als Gott mir das offenbarte. Und jetzt weiß ich, wo ich das Ding einordnen, wo ich alles Negative in meinem Leben einordnen kann. Ehescheidung oder Bankrott, Konkurs, Entlassung. Ein Problem, womit ich nicht fertig werde. Alles hat einen Zweck in meinem Leben. Und ich sollte das nur gebrauchen zur Ehre Gottes. Und danke sagen, Herr, wir verstehen deine Wege nicht, aber du bist sehr schlau. Du bist dieser Schachmeister und du bringst die Figuren dorthin, wo sie hingehören. Und du erreichst das, was erreicht werden sollte. Gott hat Gaben gegeben. Was machen wir daraus? Wenn ich dran an diese großen, Superstars denke, Elvis Presley, Tina Turner, und manche andere, die in der Musikszene was gebracht haben. Gott hat diese Leute zur Anbetung Gottes gebraucht. Und alle Superstars, selbst die Beatles, die sind von Gott für Anbetung Gottes gebraucht worden oder eingesetzt worden. Und wenn sie ihrer Berufung nicht nachkommen, dann gebraucht sie der Teufel und die Hölle. Das bleibt liegen, was wir nicht zur Ehre Gottes gebrauchen. Und Elvis Presley, was hat er am Anfang gesungen? Er kommt aus der Pfingstgemeinde, sogar Gemeinde Gottes, und hat nur die Heilandslieder gesungen und von Jesus gesungen. Und irgendwie hat er Geschmack auf Geld bekommen. Oder Tina Turner, also die hat im Kirchenchor gesungen, du singst schief, du passt nicht da rein und so weiter, fliegt aus dem Kirchenchor raus und wird ein Superstar. Die Gemeinde, die Kirche hat es nicht erkannt. Unter Umständen die Berufung der Einzelnen. Weißt du, es ist nicht nur Gebrauch, was du hast, sondern die Gemeinde muss auch erkennen und anerkennen die Gaben und Talente, die da sind. Und fördern unter Umständen. Und vielleicht sagen ja, vielleicht hat Gott einen ganz anderen Weg mit dieser Person und mit diesen Menschen. Wir sollten also offen sein für die Führung und Leitung Gottes. Gebrauche die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und unterstütze die Begabten, die etwas zur Ehre Gottes tun. Sonst fallen die. Und dann nachher jammern und schimpfen und sagen, guck mal, der ist gefallen. Hast du für den Mann, für die Frau gebetet, die gefallen ist? Und vielleicht muss Gott sie ganz anders benutzen, auf eine andere Art und Weise, damit wir das begreifen. Ich benutze meine Leute so. Und Gott macht aus allen Situationen und Umständen immer und stets das Beste für seine Sache. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht um die Ehre Gottes, dass sie alle auf die Knie sind und sagen, Gott, vergib uns. Und Gott sei uns Sünder gnädig. Und man fängt an zu beten, wie man vielleicht noch nie in seinem Leben gebetet hat. Muss nur ein Problem entstehen und dann beten wir schon wieder. Jesus sagt, sorgt euch nicht, es wird euch gegeben werden. Gott gibt immer in dem Augenblick, wo du die Gabe brauchst. Und Gott arbeitet immer für den Augenblick, für die Situation. Gott gibt immer das, was wir zum Leben benötigen. Er gibt uns das. Er gibt uns nicht im Voraus. Er gibt jedem Tier seine Speise, jedem Vogel, aber er bringt uns nichts ins Nest. Er sagt, such selber, lieber Vogel, und fütter deine Jungen selber. Er gibt uns das Leben, aber er lebt nicht für uns. Und er gibt uns Gaben, Talente und Fähigkeiten und gibt uns Aufträge und sagt, guck mal, da ist jemand in Not und da brennt es irgendwo und da hinten kracht es und so weiter. Aber hingehen musst du und die Sachen managen und in Ordnung bringen, so wie wir es auch heute Morgen schon gehört haben. Du musst nur hingehen und du wirst verblüfft sein, was du für eine Lawine des Segens auslöst. Nicht schimpfen und nicht missionieren. Du musst nur ein Segensträger sein, Christusträger. Du musst nur den Frieden Gottes im Herzen haben. Du musst nur Mensch einer anderen Welt sein, Bürger eines anderen Planeten. Und du musst nur hingehen und da musst du nicht viele Worte sagen und Referate halten und so weiter. Nein, du musst nur hingehen und anwesend sein. So wie der liebe Gott seinen Sohn schickt, der war anwesend in dieser Welt. Und das war die Rettung und das war die Erlösung. Du hast mehr als was du brauchst. Gott gab seinen Geist und du musst nur so ein Gefäß sein für seinen Geist und Tempel, für das Reich Gottes. Das Reich Gottes, und ich möchte jetzt noch ein paar große Wahrheiten sagen, bevor ich in das Thema einsteige, das Reich Gottes wird von armen, einfachen, schlichten Leuten gebaut, von Witwen und Waisen. Ich habe mal als junger Pastor in Heilbronn gebetet, lieber Gott, wir brauchen ein paar Millionäre in der Kirche, damit wir was tun können. Und ich hatte auch ein paar Millionäre. Aber weißt du, ich habe auch riesige Probleme gehabt, was die Millionäre haben. Krach und Streit miteinander und dann die Sorgen und ständig beten und so weiter, dass das Geschäft funktioniert und läuft und so weiter. Und ich habe gesagt, lieber Gott, ich will keine Millionäre mehr haben. Mir reichen Witwen und Waisen, um dein Reich zu bauen. Mehr brauche ich nicht. Das Reich Gottes wird durch Witwen und Waisen gebaut. Nicht durch die Klugen, sondern durch die, die sagen, ich bin bereit, Herr, dir zur Verfügung zu stehen, gebrauche mich. Das Reich, nicht, dass Gott jetzt dumme Leute braucht, nein. Aber Gott braucht, oder arme Leute. Nein, Gott gebraucht diese Leute. Aber Leute, die in einer Not hineingeraten sind, in ein Problem drinstecken. Das Reich Gottes wird nicht durch die Reichen gebaut. Schau auch zu den Tagen Jesu. Es waren Arme, die Jünger, einfache Fischersleute, schwache Frauen um Jesus herum. Das Reich Gottes wird nicht von den Fähigen, sondern, Gott verzeihe mir, von den Unfähigen gebaut, die sich nichts zutrauen. Ja, das können wir nicht. Das ist ja sowas Heikles, sowas Heiliges, sowas Großartiges. Ja, dazu bin ich nicht in der Lage. Er wird von Leuten gebaut, die große Opfer bringen, die große Überwindung über sich ergehen lassen müssen, die sich anstrengen müssen. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Denen in der Wiege nichts gegeben worden ist oder in den Schoß gefallen ist. Oh Gott, wenn ich dran denke, hier sitzt jemand, konnte nicht lesen und nicht schreiben, konnte all das nicht, war krank und am Ende. Und was hat Gott gemacht? Schau mal auf, Schwester, sie ist eine nette Frau, aber sie hat lesen und schreiben gelernt und sie hat auf Gott gehört und Gott hat sie entwickelt. Und was hat der Heiland aus ihr gemacht? Stimmt's oder stimmt's nicht? Amen. Was Gott macht, und die macht ihre Kleider alle selbst und sie ist künstlerisch begabt. Und wir setzen Fähigkeiten frei, wenn wir das gebrauchen, was wir haben und anfangen mit der Gnade Gottes zu wuchern. Gebrauche, was du hast. Gottes Reich wird von den Untalentierten gebaut, die zwei linke Hände haben zuerst mal für die Welt und Gott sei Dank, sonst missbraucht die Welt sie. Die bei Gott noch lernfähig sind, entwicklungsfähig sind. Und deshalb nimmt Gott solche Leute, die einfach sagen, Herr, ich traue dir was zu. Also mir traue ich ihm nichts mehr zu, aber dir traue ich noch alles zu. Mit dir kann ich über die Mauern springen, mit dir kann ich Dinge lösen. Gott hat sich erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Gerade das Schwache. Das Reich Gottes wird nicht von denen gebaut, die viel Zeit haben, sondern das Reich Gottes wird von Leuten gebaut, die gar keine Zeit haben, die genug Stress haben, ihre Familie zu versorgen, die genug andere Aufgaben haben. Von denen wird das Reich Gottes gebaut. Nicht von Faulpelze. Das Reich Gottes wird von denen gebaut, die Courage haben, die bereit sind, über ihr Schatten zu springen, die sagen, komm ich um, ich gehe trotzdem jetzt im Namen des Herrn. Gottes Reich wird durch die gebaut, die bereit sind, sich einzubringen, so viel es an ihnen liegt. Es wird von den Willigen gebaut, die hingegeben sind, die persönliche Beiträge leisten und sagen, in meiner Umgebung, da möchte ich leuchten, da möchte ich strahlen, da möchte ich Gott verwirklichen. Was woanders interessiert mich nicht, Afrika interessiert mich nicht, Asien interessiert mich, Australien interessiert mich, Papua, Neuguinea interessiert mich nicht. Ich bin hier in Berlin, Nazareth-Kirchstraße 51, Wedding. Und das ist mein Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Du kannst natürlich überall missionieren, aber hier zu Hause bist du am stärksten. Hier kannst du dich entfalten. Nicht woanders, hier, da, wo Gott dich hingestellt hat, in deiner Familie. Und dann sagt, die sind alle so Bösewichte. Nein, in deiner Familie kannst du dich entfalten. Du glaubst gar nicht wie. Da wirst du Schmetterling. Weißt du, Gott gebraucht die kleinen Dinge, so wie beim David, der kleine Steinschleuder, um diesen Riesen zu erledigen, ein paar Kieselsteine und so weiter. In der Hand eines Gesalbten bewirken Kieselsteine große Wunder. Dann machst du es so und dann fällt der Riese um. Gott braucht keine Supermänner, er braucht Witwen und Waisen und Jungs, die sogar noch einmal viel, David, so ein schöner, bräunlicher Junge, der nur draußen bei den Schafen war und immer Halleluja gesungen hat und auf seine Harfe da geklimpert. Und so einen gebraucht Gott, um Dämonen auszutreiben, den Saul zu besänftigen. Gott wirkt durch die Unscheinbaren. Und er beginnt sein Werk ganz tief unten. Gott beginnt sein Werk bei dir und bei mir, bei uns, ganz tief unten, durch arme Gefangene, Versklavte. Und es ist erstaunlich, auch die Gemeinde Jesu, die Kirche in Rom und Grüße der Gemeinde in deinem Haus, das sind alles arme Leute gewesen, Sklaven gewesen, Bedienstete im Haus des Königs, und die haben sich überall eingeschlichen. Und Gott hat so seine Leute überall eingeschleust. Du hast es gar nicht für möglich gehalten. Sogar in das Kaisershaus gibt es Leute, die Gott eingeschleust hat. Und die Pastoren, deshalb, wenn es in der katholischen Kirche diese sakralen Gewände gibt, das waren alles Straßenkleider von alten Rom. Denn der Bruder, der vorne gedient hat, der war arm, der konnte sich nicht ein schönen Anzug leisten. So hat die Gemeinde sich angefangen, Kleider anzuschaffen, damit der Sklave sich nicht schämen muss, verlumpt und so weiter. Und Sklaven waren damals sehr arm, damit er sich nicht schämen muss und in Lumpen vor der Gemeinde steht, sondern hat man einfach so ein Hemd gekauft und einfach übergestülpt. Und das war so, das war der Anfang der sakralen Gewände. Natürlich hat man heute alles danach jetzt zur Religion gemacht, aber das war, um den armen Leuten einfach auch eine Chance zu geben, dass sie vorne stehen können und sich nicht schämen müssen an den Herrn Jesus Christus. Und dass die Gemeinde nicht sagen muss, guck mal, so ein armer, verlumpter Prediger, den haben wir da. Das sind Kleider. Weißt du, diese sakralen Gewände, das war der Anfang. Und sie haben angefangen, Gott zu dienen. Sie haben sich nicht gestört, in Lumpen vorne zu stehen, als Sklaven. Und das waren alles, die Gemeinde Jesu am Anfang des ersten Jahrhunderts, waren alles Sklaven. Gebrauche, was du hast. Schau nicht auf deinen Stand, deinen sozialen Stand. Sag, ich bin ja nur Arbeiter oder so weiter. Weißt du, für Gott spielt es keine Rolle, was für einen Titel du hast und was für eine Position du hast. In 2. Mose Kapitel 4, Vers 2 und Vers 17, ich will nicht darauf groß eingehen, da wird Moses berufen in der Wüste. Und die Frage ist, wie geht's mit mir, wie geht's mit dir weiter? Gott beruft uns genauso. Und weißt du, wie die Berufung Moses war? Da sagt Gott, 2. Mose Kapitel 4, Moses, was hast du in deiner Hand? Was habe ich? Ein Stock. So ein Knüppel. Und dann sagt Herr, das reicht. Das reicht. Ich will dich mit diesem Stock gebrauchen. Und du wirst mit diesem Stab zum Pharao gehen. Und du wirst Zeichen und Wunder mit diesem Stock wirken. Und du siehst also, dieser Stock, dieser Stecken hat Moses sein ganzes Leben begleitet. Und dann sagt der Herr, aber ich traue das alles gar nicht. Und weißt du, was dann passierte? Moses schmeißt diesen Stecken hin. Und dieser Stab wird zu einer Schlange. Und dann sagt der Herr, ergreife die Schlange am Schwanz. Wahnsinn. Wenn du eine Schlange fangen willst, ergreif sie am Kopf und nicht am Schwanz. Nur Dumme tun das. Ergreife die Schlange am Schwanz. Und nur Moses wusste, alle anderen wussten nicht, wie der Stab gehandhabt wird, dass der Kopf unten ist und der Schwanz oben. Und er den Stab immer am Schwanz hält. Und weißt du, Gott säumt von hinten auf. Und das ist in dieser Stabspredigt, da steckt eine Botschaft drin. Der Kopf muss unten sein, die Schlange muss unten sein, der Teufel muss unten sein, die musst du deinen Füßen sein. Und du hast die am Schwanz eigentlich etwas Unmögliches. Etwas Unmögliches. Und jedes Mal, wenn Moses ins Wasser schlug, schlug er mit dem Kopf der Schlange ins Wasser. Wenn er zum Felsen redete oder Felsen schlug, dann immer wieder mit dem Kopf. Und wenn er zum Pharao ging, und das passierte auch, das war sehr wichtig, dass es der Kopf unten war und der Schwanz oben, dann schmeißt er so, ja, was der kann, können wir auch, haben die Zauberer gesagt in den Tagen von Moses. Was der kann, können wir auch. Und dann hat Moses seinen Stab hingeschmissen. Und weißt du, was da passiert ist? Der Stab Moses, der zur Schlange geworden ist, fraß die anderen Zauberstäbe auf. Weil der Stab Gottes ist viel stärker. Der Stab Gottes, dein Stab und Stecken trösten mich. Wer das versteht, ist okay. Nimm deinen Stab Gottes in deine Hände und sag, Herr, das ist es, was ich kann. Ich hab nichts. Und Moses war ein Flüchtling. 40 Jahre in der Wüste, nichts anderes gemacht, als nur an diesem Stab rumgeschnipselt. Gebrauche mich, Herr, dieses Nichts. Das war ausreichend, dieser Stab. Eine andere Geschichte, ganz schnell. Jesus hat gepredigt, eine lange Predigt gehalten, nicht so lang wie ich, aber ein bisschen länger. Die Leute waren hungrig. Und dann sagt er, die Leute können nicht hungrig nach Hause gehen. gebt ihr ihnen zu essen. Und dann beginnt unser Bruder Philippus zu rechnen und sagt, was kommt dabei raus? Wir haben nur so und so viele Denare, wir können dafür nicht viel kaufen. Wir haben nur 2 Fische und 5 Brote. Dann sagt der Herr, es ist genug. Gebt ihr ihnen zu essen. 5 Brote und 2 Fische sind ausreichend für dich, um 5000 Leute zu speisen. Das ist ausreichend. Überleg einmal, du hast ausreichend Material, um eine Masse von 5 oder 15.000 Leuten zu speisen. In dir steckt etwas, das muss nur freisetzen. Und du musst nicht zu den Bäckern rumlaufen, wo ist die nächste Bäckerei oder Großbäckerei. Du musst auch nicht irgendwie dein Geld unnötig zum Fenster rauswerfen. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebraucht das, was ihr habt. 5 Brote. Aber Herr, was ist das für so viele? Da werden wir nicht einmal als Apostel satt. Bei Gott reicht aus, was du hast. Deine 5 Brote und deine 2 Fische. Du musst nicht woanders hingehen. Du musst deine Gaben nicht woanders besorgen. Bring sie zu Jesus, deine Gaben. Bring deine Fähigkeit zu Jesus oder Unfähigkeit. Bring deine Möglichkeit oder Unmöglichkeit zu Jesus und lass es brechen. Und nimm es aus der Hand Jesu wieder zurück und verteile es dann. Bring es zu Jesus. Herr, ich kann nur schön gucken. Das ist vielleicht, und vielleicht ist das gar nichts, was du kannst. Aber weißt du, bei den Superstars, das Wichtigste, wenn so ein Bild geworfen wird, das Erste, guck mal in die Augen. Als ich nach Berlin kam, hat die Berliner Morgenpost geschrieben, seine stechenden Augen. Meine. Weißt du, vielleicht hast du nichts als nur stechende Augen. Schaust die Leute an und die werden verlegen. Denkst dir, du schaust sie. Stechende Augen, ist egal. Gebrauche, was du hast. Deine Unfähigkeit. Dein Äußeres, dein Inneres. Deinen Glauben. Du hast vielleicht nicht viel Glauben, aber ein bisschen was kannst du dir zutrauen. Und du kannst mit dir selber ein bisschen was anfangen. Gebrauche das, was du bist. Du musst anfangen, deine Gaben in Umlauf zu bringen, herzugeben, in Jesu Hände zu legen und sagen, ja, mach du das. Ich kann nicht, bis hierher habe ich das gebracht, aber mehr habe ich nicht geschafft, als nur 5 Brote und 2 Fische. Mehr habe ich nicht. Das ist alles. Und genau das ist, was Gott mir gesagt hat, dass ich euch sagen sollte. Du lernst, während du arbeitest. Während du das bisschen, diese 5 Brötle und die 2 Fischle für Gott einsetzt, da lernst du die Herrlichkeit Gottes kennen, die Macht Gottes, die Größe Gottes, die Weisheit Gottes kennen. Du erlebst das Wunder der Vermehrung. Du erlebst, wie Gott anfängt, das zu multiplizieren. Ich kann mir vorstellen, der Bub hat den Mund nicht mehr zu bekommen. Meine Brötchen, guck mal, die essen und also, das ist eine Maschine. Wie das funktioniert. Bei Jesus funktionieren unmögliche Dinge, aber die müssen zu Jesus gebracht werden. Und das ist die Lektion, die du dann lernst, wenn du zu Jesus gebracht hast. Das ist die größte Bibelschule, die du je erleben kannst. In der Gegenwart Gottes, learning by doing. Da ist das, wo wir am allermeisten lernen. Das Brot wurde vermehrt und vermehrt und vermehrt und weitergegeben. Und du erlebst Wunder, indem du das Wenige, das du hast, einsetzt. Und das ist eine Sensation. Nix und kommt viel raus. Lerne durch deinen praktischen Einsatz, das ist mehr als 1000 Theorien. Gebrauche, was du hast. Und jetzt fordere dich heraus. Finde deine Gabe. Was ist deine Gabe? Vielleicht nur eine. Du musst nicht 10 Gaben haben. Du bist nicht so ein Protz. Also reicht schon eine Gabe. Gebrauche aber diese richtig. Finde deine Möglichkeit heraus. Was für Möglichkeiten hast du überhaupt? Hast du überhaupt welche Möglichkeiten? Hast du entdeckt? Finde deine Aufgabe, deine Funktion, deine Bestimmung. Entdecke deine Berufung. Denn nach deiner Bekehrung die wichtigste Frage beim Saul von Tarsus und überall, wir sehen es immer wieder, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Er hat Jesus entdeckt. Und dann die zweite Frage, der du nachgehen solltest, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Fang an, Gott zu fragen, was soll ich tun? Deine Gaben sind deine Schätze, dein Reichtum. Das ist der Segen, den Gott in dein Leben hineingelegt hat. Womit hat Gott dich gesegnet? Womit bist du auf diese Welt gekommen? Was bringst du mit? Nur ein Stab, nur ein Steckenherr. Gideon hat leere Krüge genommen und dann die Midianiter, Tausende, nur 300 Leute bei Gideon, die haben leere Krüge genommen. Herr, was ist das? Aber diese leeren Krüge haben sie zerschlagen. Und wenn du einen Krug zerschlägst, hast du es zerschlagen. Das ist nicht mehr da. Du kannst nicht mehr anfangen. Aber die waren bereit, das alles in die Waagschale zu werfen und dann die Fackeln. Das war alles, was sie hatten. Ein paar Krüge und Fackeln und die setzten das ein. Und damit haben sie Siege errungen. Du musst also nur das Wenige haben und bereit sein zu zerschlagen, zu zerbrechen. Er brach das Brot und teilte es aus. Gebrauche deine Führung, die Gott, wie dich Gott geführt hat. Gebrauche die Gabe, die dir gehört, nicht den anderen gehört. Ich habe einen amerikanischen Evangelisten, ich habe gesagt, Leute, hört auf, gebt ihm nichts, schreibt ihm nicht, kümmert euch nicht um ihn. Weißt du, der hat die Leute aufgefordert, gib mir, ich stehe in großer Not, ich brauche Gottes Hilfe und. Und ich brauche Geld, bitte, wenn du kein Geld hast, geh zur Bank, nimm Kredit auf. Weißt du, und ich kannte diesen Evangelisten, der hat bestimmt 20 Oldtimer in seiner Sammlung. Und dann den Leuten, das, den Witwen und Waisen, den Armen das Geld abzuknüpfen, das ist ein Verbrechen. Und Gott will nicht, dass du zur Bank gehst und Kredit aufnimmst und dann diesen Knülch finanzierst. Der sollte wenn er einen Oldtimer verkauft hätte, hätte er die ganze Mission finanziert, die er da machen wollte. Vergiss es. Du musst nicht zur Bank gehen. Gott hat dir das gegeben, was du hast. Gebrauch es. Gebrauch es nur. Es steckt alles in dir drin. Du bist die Bank. Du bist das Hotel. Du bist es, derjenige, der das verwaltet. Gaben sind deine Vorzüge, die nur du hast und sonst niemand. Die Vorteile, deine Spezialität. Was ist deine Spezialität? Nicht, was du als Spezialität magst, sondern was bist du? Ich denke nur an die Geschichte, gestern haben wir kurz nur gestreift, Hebräer 12, glaube oder 10. Esau verkaufte seine Erstgeburt. Da sagte er, was habe ich doch, dass ich 2 Minuten älter bin wie du, Jakob? Was habe ich davon? Verkaufte seine Erstgeburt? Du kannst ja nichts dafür, dass du jetzt der Erstgeborene bist. Aber du siehst, dieser Esau verkaufte seine Erstgeburt. Das war sein Privileg. Was für Privilege hast du in deinem Leben? Denk an deine Privilegien. Dein Einkommen. Dein Erbe. Nur zwei Minuten früher bist du zur Welt gekommen und dann verkauft er das dem Jakob. Und dann heißt es, und er suchte es mit Tränen und fand nicht mehr. So schnell kann man seine Berufung verlieren und verspielen. Verspiele nicht deine Berufung. Und natürlich, dieser schlaue Jakob war ein Fuchs. Clever. Kaufte ihm das ab. Aber ich sage dir eines, wenn du den Erstgeburtssegen oder welchen Segen auch immer von jemand anders abkaufst, das bringt dir kein Glück. Der Segen, dieser Erstgeburtssegen, den Esau abkauft, die Predigt ist eine ganz andere Sache, eine ganz andere Richtung. Was du woanders von anderen Leuten abkaufst oder abguckst oder abkopierst, das bringt dir keinen Segen. Im Gegenteil, das bringt dir nur Unglück und Unheil. Beschäftig damit nur, lass es mal zergehen. Jakob hatte kein Glück dabei. Er musste die Heimat verlassen, hatte nur Ärger, musste schuften und schuften und schuften, wurde selbst noch betrogen und reingelegt. Es brachte ihm nun Probleme. Es zahlte sich nicht aus, den Segen von jemand anders abzukaufen. Das muss dein Segen sein, dein Erstgeburtsrecht. Greife nicht nach fremden Gaben, das zahlt sich nicht aus. Versuche niemanden zu kopieren, bestehle niemand. Oder versuche nicht etwas zu tun, was andere tun und vielleicht gut tun. Es ist nicht deine Aufgabe. Tue das, was Gott dir gesagt hat zu tun. Wozu du geschaffen worden bist. Der Kugelschreiber ist zum Schreiben und nicht zum Dosenöffnen da. Natürlich kann ich probieren, ob ich da eine Dose aufbreche. Werde ich vielleicht schaffen, aber ich mache diesen Kugelschreiber kaputt. So finde heraus, wozu bin ich da? Und hier dieses Schneidstüchle, wozu ist das da? Diese Tempotaschentücher, wozu sind sie da? Die sind nicht da, für Dosen zu öffnen. Die sind, um die Nase zu putzen. Und so hat jeder seine eigene Bestimmung. Weißt du, fremde Gaben, die ruinieren dich und deshalb sind so viele Menschen kaputt und krank. Ja, der Professor sowieso, der Lehrer sowieso, der Pastor sowieso, der Evangelist sowieso. Du bist du und nicht der Evangelist, der Pastor, der Apostel. Kopiere niemand anders. Sei du du. Diene Gott mit dem, was er dir gegeben hat, wie er dich gewollt hat. wer dich berufen hat, wer dich ausgerüstet hat, was er dir in der Wiege bereits hineingelegt hat und noch bei der Taufe oder Handauflegung oder wo auch immer bei der Geistestaufe. Aber eigentlich glaube ich gar nicht an diese Dinge. Ich glaube eher, du hast in der Wiege schon alles mitbekommen. Du bist auf diese Welt gekommen als das, was Gott aus dir machen wollte. Ich wäre nie Prediger geworden, hätte nicht ausgesucht, aber irgendwie war das in mir. Weißt du, ich habe den Lenin verehrt und er hing da und er stand auf dem Podest und spricht und habe gesagt, Mensch, das möchte ich auch einmal. Ich möchte auch einmal. Aber ich war kein Christ, ich habe keine Ahnung von Christentum gehabt, ich war noch in Russland drüben, aber dieses Sprechen. Und dann bin ich Christ geworden, dann habe ich Billy Graham gesehen, wenn Friede mit Gott hinten auf dem Buch da drauf, da steht drin und er hält die Bibel so, habe ich gesagt, Mensch, guck mal, und die Bibel muss sich so biegen oder so. Das ist es. Aber ich habe noch nie gepredigt. Noch nicht. Aber du siehst schon, in der Wiege ist es etwas reingelegt worden, irgendein so Bewusstsein, eine Sehnsucht, ein Verlangen. Und in jedem steckt eine Sehnsucht und gebrauche die Sehnsucht, die Gott in dir hineingelegt hat. Da gibt es Leute, die möchten gern Doktor spielen, Arzt sein und so weiter. Gott hat vielleicht dir die Gabe der Krankenheilung gegeben und erwecke diese Gabe. Aber natürlich nicht sofort oder gleich auf der Stelle. Billy Smith, als der, und das ist sein Zeugnis interessant, der hat einmal sein Zeugnis gegeben, wie er in den Heilungsdienst kam. Weißt du, überall, der hörte von diesen großen Heilungsevangelisten, aber keiner will den Billy Smith haben. Aber er hat in einer Tankstelle gearbeitet, die Autos, Lastzüge fertig gemacht hat für Mexiko. Und auf die Reise. Und er musste nichts anderes tun, als Reifen montieren. Er sagte, Herr, für Leute kann ich nicht beten, da kommt keiner zu mir zum Gebet, aber ich segne die Reifen. Er hat auf die Reifen die Hände aufgelegt und hat die Reifen gesegnet. Und die Leute sind gefahren und dann kamen diese Chauffeure zurück und sagten, wir möchten nur vom Herrn Smith die Reifen montieren lassen. Denn wenn er die Reifen montiert, die halten hin und zurück. Aber du siehst und so, und dann sagte er, wenn ich schon für die Reifen beten kann, dann kann ich doch bestimmt auch für die Füße beten. So fing er an zu, wenn ich für die Autofüße beten kann, kann ich auch für die Menschenfüße beten. Und so kam er in den Dienst, in seine Berufung hinein. Langsam, aber sicher. Und du musst irgendwo anfangen. Gebrauche die Gabe, was du hast. Und wenn du keine Leute findest, für die du beten kannst, bete für die Autoreifen. Ganz einfach. Gebrauche, was du hast. Diesen Wunsch. Dein Wunsch ist etwas, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Wozu du keinen Wunsch hast, keine 10 Pferde bringen dich wohin. Du musst den Wunsch haben. Und das ist die Frage, was für einen Wunsch hast du? Also du sagst, nein, ich möchte lieber so Gedichte schreiben. Oder ich möchte vielleicht das und dies. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt. Weißt du, da könnte er aufsteigen, der hätte sich entwickeln können. Aber was wollte er? Ich möchte Postbote sein. Weißt du, er hat so Spaß gehabt als Postbote, hat sogar die Briefkästen, hat eine Ölflasche dabei gehabt, die Briefkästen geölt und damit sie nicht so quietschen und alles Mögliche. Also, und er ist bis zum Schluss Briefbote geblieben. Der hätte sich weiter Innendienst, man hat ihm alles angeboten, er hätte mehr verdient, aber nein, ich bin Briefbote. Das habe ich so Spaß, das ist mein Charisma und da fühle ich mich wohl in meinem Beruf. Oft ist Beruf und Berufung identisch. So, wozu hat Gott dich berufen? Dieser Jakob hat seinen Bruder reingelegt, beschwindelt und er hat es nicht geschafft und hat nur Probleme gehabt, bis zuletzt, bis Gott da eingegriffen hat und ihn umgekrempelt und verändert hat. Jakob hat es probiert, aber es hat nicht geklappt, so diese ganze Entwicklung mit Gewalt etwas an sich zu reißen. Das, was du hast. Und du bist als Original geschaffen von Gott, auch wenn 2 Minuten später. Aber du bist einmalig, deine Stimme ist einmalig, dein Fingerabdruck ist einmalig, dein Auge, dein Iris ist auch einmalig, deine DNA ist einmalig. Niemand hat das, was du hast und niemand ist das, was du bist. Deshalb entdecke deine Vorzüge und du kannst niemand anders werden als das, was du bist. Und du wirst nur Probleme haben, du brennst aus, ruinierst dich, machst dich fertig, wenn du versuchst zu singen, so wie eine Opernsängerin oder Superstar irgendwo, so vergiss es, das ist nicht echt. Jakob probiert es, aber es klappt nicht. Deine Hände, das ist wie Esaus Hände, so, weißt du, da hat Fell drüber gezogen. Weißt du, du kannst dich verstellen und Jakob hat sich verstellt, sein Fell, aber deine Stimme ist Jakobs Stimme. Du kannst deine Stimme nicht einmal verändern. Nichts. Was du bist, das bleibe. Und arbeite selbst weiter. Und weißt du, was Gott möchte? Gebrauche, was du hast. Perfektioniere deine Gabe.
Arbeite nicht an deinen Schwachheiten, sondern arbeite zuerst mal an deinen Stärken. Was kannst du richtig? Was kannst du gut? Was kannst du gerne? Perfektioniere deine Gaben, die du hast. Und sei Gott dankbar zuerst einmal für das, was er dir gegeben hat. Und begehre nicht eines anderen Haus und Hof und Weib und Kind und Aufgabe und Vermögen und Fähigkeit. Nein, gebrauche das, was du hast. Perfektioniere dich da drin. Du sollst nicht andere kopieren, was der Nächste hat, sondern Gott hat dich als ein Original geschaffen. Und Gott weiß, was er dir zumuten kann, was er dir zutrauen kann. Und er weiß, was für dich das Beste ist, das Allerbeste sogar. Du funktionierst nur mit dem richtig, was du von Gott empfangen hast. Und wenn du das umsetzt und das richtig gebrauchst, dann musst du dich auch nicht schämen. Und dann wirst du auch keinen Ärger und keine Probleme haben, wenn du in dieser Berufung bleibst. Und deshalb sagt uns die Bibel, bleibe in der Berufung, in der du berufen worden bist. Schwieriges Wort, aber es ist so. Gott will sich da drin verherrlichen, wie er dich berufen hat. Denn jeder von uns kommt auf diese Welt mit einer Spezialaufgabe, weil er einmalig ist. Und jeder von uns hat eine Sternstunde in seinem Leben. Du hast nicht zu viele Sternstunden, vielleicht eine. Und für diese eine Sternstunde bist du auf dieser Welt. Und wenn du diese Sternstunde erreicht hast, wirst du früher oder später heimgeholt, hast deinen Dienst erfüllt, deine Aufgabe erfüllt. Und selbst wenn es nur mit 17 Jahren. Und selbst wenn du dein Leben selbst beenden musst. Und selbst wenn es so dramatisch und so tragisch ist, also du hast deine Aufgabe erfüllt, wozu du geboren worden bist. Gott will dich in einem ganz bestimmten Ding, in eine ganz bestimmte Sache gebrauchen, auch wenn es negativ ist. Ja, du sagst ja, aber kann Gott nur Negatives sagen? Oder eigentlich, wir sind programmiert, nur das Positive. Wir haben da einen Fall, da kommt zum Heiland, kommt der Blindgeborene, dann fragen doch die Leute, fragen die Jünger, wer hat hier gesündigt, er oder seine Eltern oder wer ist da schuld? Dann hat der Herr gesagt, weder noch, auf dass sich Gott verherrliche bei dem Blindgeborenen. Und du bist geboren zur Verherrlichung Gottes, auch wenn du blind bist. Auch wenn du zu nichts fähig bist. Und du siehst, was aus diesem Jungen geworden ist, der war gar nicht so dumm. Als der dann sehend geworden ist, als der Herr sich an ihm verherrlicht hat, der hält sogar den Pharisäern und Schriftgelehrten eine Predigt und sagt, dann sagen sie, willst du uns bekehren, dass wir auch seine Jünger werden? Als er sagte, fragt ihn doch selber, ob das der Messias ist oder nicht. Der Blindgeborene zur Verherrlichung Gottes. Gottes Wege sind manchmal schwer zu verstehen. Ich denke nur auch jetzt, was Judas war und die Juden waren, warum sie ihn abgelehnt haben, etc. Wäre so vieles. Natürlich wäre viel schöner, wenn alles anders verlaufen wäre. Aber es ist nicht anders verlaufen. Viele müssen durch die negative Dinge und Ereignisse zur Entfaltung kommen und in ihrer Berufung das werden, um Gottes Werk zu vollenden. Und Gottes Werk wird vollendet, früher oder später. Auch wenn alles drunter und drüber geht. Auch wenn die Welt es nicht versteht. Setze deine Gaben zur Ehre Gottes ein und perfektioniere sie mehr und mehr. Was hast du? Was kannst du? Wozu bist du geboren? Vervollständige das, bring das zur Vollkommenheit, zur Vollendung. Unser Leben ist auf die Vollendung angelegt. Und jedes Mal werden wir besser und besser und besser. Und es kristallisiert sich mehr und mehr raus, der Wille Gottes in unserem Leben. Und manchmal greift Plan A nicht, dann ist halt Plan B dran. Und wenn Plan B nicht greift, wird Plan C dran sein vom Herrn. Aber Gott will, dass du das verwirklichst, was in dir hineingelegt worden ist. Setze deine Sache zur Ehre Gottes ein. Und zwar für die Ewigkeit. Und das ist, was letztendlich ausgezahlt wird. Setze deine Eigenart. Weißt du, dieses komische, benehmende, dein Temperament zur Ehre Gottes ein. Du sagst ja, mein Temperament, weißt du, dass ich mich so komisch benehme, so cholerisch oder melancholisch oder phlegmatisch. Aber Gott will, dass du dein Temperament zu seiner Ehre einsetzt. Das ist, was du hast. Weißt du, so ein Buchhalter, der kann schreiben, ist egal, 1 und 1 ist 2 und das, der addiert und addiert und addiert und addiert. Gebrauche das. Und Gott hat zum Beispiel den Petrus gebraucht, diesen Schlappmaul und Großmaul und immer wieder, Herr, ich bin's. Und plumps, liegt es schon wieder da. Gott gebraucht Sanguiniker. Was wäre die Gemeinde Jesu ohne Apostel Paulus geworden? Diesen Choleriker, der sagt, ich lasse mich nicht beirren, ich gehe nach Rom und ich muss nach Rom. Egal wie viele Teufel, wie viele Schlangen da sind unterwegs, spielt keine Rolle. Ich gehe. Ich gehe. Und es braucht solche Menschen. Andere würden es zerbrechen und andere sind zerbrochen auch. Da ist Johannes Markus mit Paulus mitgelaufen, der: Bruder Paulus, ich gehe mit. Sobald es bergab ging, ist ihm die Luft ausgegangen. Bergauf ging, nicht bergab, bergauf. Weißt du, und viele kommen nicht mit, wenn du versuchst, mit jemandem mitzuhalten, der nicht deine Chemie hat, der nicht deine Berufung hat. Dir geht die Luft aus. Und da gibt es Reibereien und Knatsch und dann gibt es Spaltung womöglich. Und was auch alles im Leben passieren kann und Trennung, weil du deine Berufung verpasst hast. Deshalb lebe das Leben, das du leben solltest. Und wenn du, wie du berufen bist, so bleib in deiner Berufung. Und Gott hat dich berufen als ein Mensch, der einfach sagt, ich gehe durch dick und dünn. Und dann gehst du halt einfach durch dick und dünn. Und dann versuche nicht was anders. Der Apostel Paulus hat ein Problem gehabt. Der wollte endlich mal ein ruhiges, sanftes, friedliches Leben haben. Endlich mal hinsetzen, so wie Pastor Matutis die Gemeinde betreuen, so in Berlin bleiben und nicht rumwandern müssen. Keine Verfolgung, kein Ärger, kein Stress. Das wollte der Apostel Paulus haben. Und hat gebetet: Herr, überall wo ich hinkomme, ich muss nur meinen Mund aufmachen. Und dann habe ich gleich Rebellion und Aufstand. Die Leute schmeißen sogar Sand in die Luft und sagen, groß ist die Diana der Epheser. Und was da ist sofort die Hölle los. Herr, ich möchte endlich mal meine Predigt anständig zu Ende bringen. Das war ihm nicht vergönnt. Und es hat auch seinen Preis gehabt. Weißt du, manchmal musst du an der Gnade Gottes dir genügen lassen. Und Paulus musste sich an der Gnade Gottes genügen lassen. Dreimal habe ich gefleht, dreimal habe ich gebeten, Herr, mach mich anders, verändere meine Situation. Gott hat seine Situation nicht verändert, Gott hat seine Plage nicht weggenommen, Gott hat ihm den Pfahl aus dem Fleisch nicht ausgezogen. Und immer wenn er Verfolgung hatte, immer wenn er Trouble und Probleme hatte, in manchen Städten war er nur 3 Stunden oder 3 Tage. Also, weißt du, dieser Apostel Paulus wäre kein anständiger Prediger gewesen. In unserem heutigen Begriff, also dass die Leute ihn noch als Apostel verehren, weiß ich nicht. Ich sage das jetzt mal so bewusst, verstehst du? Weil das war nicht so seine Art, deshalb hat es auch große Probleme von den anderen Aposteln gegenüber gegeben. Die haben ihn auch nicht verstanden. Und immer wieder, wenn er irgendwo war und da hinten kracht es jetzt schon wieder und knistert es und da kommen schon Protestanten und die protestieren jetzt schon wieder. Und eine Demonstration, so eine Anti-Versammlung. Und weißt du, was dann Paulus, und plötzlich sagt der Heilige Geist, und Saulus, Paulus, wie hast du die Gottesdienste gestört von den anderen? Jetzt musst du an deinem eigenen Fleisch erleben, was es bedeutet, andere ihre Gottesdienste zu stören, andere zu verhaften, andere zu verfolgen und andere ins Gefängnis zu bringen. Jetzt musst du das Gefängnis von innen auch mal kennenlernen. Und du siehst also, wie Gott manchmal arbeitet. Aber ein anderer wäre nie den Weg gegangen, außer Paulus, weil er war dazu berufen und hat auch die Qualitäten gehabt. Als er verfolgt wurde, weißt du, der war schon clever. Der sagte, hör mal, ich bin ein Römer. Bitte behandelt mich anständig. Ich bin ein Römer. Also der hat mehrere Sprachen gesprochen. Der wusste sich genau zu helfen. Das hätte ein anderer nicht geschafft. Petrus hätte das nicht gemacht. Hätte nicht geschafft, wäre nicht so weit gekommen. Petrus hätte nie das erreicht, was Paulus erreicht hätte. Paulus hätte noch mehr erreicht, wenn er nicht nach Jerusalem gegangen wäre. Hätte noch mehr erreicht, meines Erachtens. Aber ist okay. Gott macht aus Plan A, Plan B oder C. Es geht weiter. Halt, muss aus dem Gefängnis schreiben. Das ist dann seine Schreibstube. Hätte aber auch anders seine Vision verwirklichen können. Gebrauche, was du hast. Die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Dieses Einfühlsvermögen. Manche Leute haben Einfühlsvermögen. Mein Bruder, wir wohnten zusammen im Haus und er war in meiner Gemeinde, war Mitarbeiter, hat die Bibelschule besucht gehabt auch. Weißt du, mein Bruder war nicht so ein Redner wie ich, konnte nicht. Aber weißt du, mein Bruder, wenn jemand so ausflippte, wenn jemand ein bisschen nervös wurde, so in den pfingstlichen Kreisen und Gemeinden, und so, da ging er, beruhige dich, Gott ist gut, beruhige dich, Gott ist gut. Und da konnte er ganz liebevoll, sanft sagen, beruhige dich, Gott ist gut und explodier da nicht und wir gehen raus am liebsten, draußen kann man sich auch gut unterhalten. Und so, und hat einfach am Arm genommen, Gott ist gut. Das war, also immer wieder hat er den Leuten auf die Schulter geklopft, Gott ist gut, beruhige dich. Also das, weißt du, jeder so seine Art und gebrauche deine Gabe, jeder braucht es seine Spende. Weißt du, du spendest etwas. Jesus sagt, wer an mich glaubt, das haben wir heute Morgen schon gehört, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das fließt von dir. Das fließt aus deinem Inneren heraus, aus dem Heiligen Geist, der in dir wirkt und arbeitet. Die Gaben müssen erweckt werden durch den Heiligen Geist. Ich muss ja weitermachen. Finde deine Nische, wo Gott dich gebrauchen kann, wo Gott dich segnen kann. Du musst dich nicht mit anderen messen und vergleichen, was macht der? Der andere geht dich nichts an. Petrus und Johannes, die haben Knatsch miteinander gekriegt, irgendwo in der Apostelgeschichte, also nicht Apostel, mit Jesus zusammen. Ja, und weil der Herr sagte, wie er sterben wird. Und dann sagt, und was ist mit dem jungen Burschen da, mit dem Johannes? Dann sagt der Herr, wenn ich will, dass er lebe, bis dass ich wiederkomme, dich geht das nichts an. Dich geht dein Nachbar, dein Kollege, dein Mitarbeiter, was es auch immer ist, dein Partner, nicht einmal dein Partner, geht dich was an. Was geht dich das an? Du komm und folge mir nach. Ich habe für dich dein Schicksal bestimmt. Und wenn du 20 Jahre oder 30 Jahre, ich habe ein paar Leute, ich kenne schon einige Leute, die sind 40 Jahre Witwe. Verstehst du, sie hätten heiraten können. Aber nein, die haben gesagt, ich fühle mich da wohl und ich bleibe jetzt Witwe. Und okay, bleib da drin. Und lass dich da nicht manipulieren, du musst heiraten. Ich hätte noch mehrere Chancen gehabt, hat mir die Schwester gesagt. Ja, aber sie hat sich gefühlt, das ist richtig. Und ich habe meinem Mann das Wort gegeben und ich bleibe jetzt Witwe. Und sie hat da drin gut gelebt. Finde deine Nische. Du musst dich mit anderen nicht vergleichen. Finde den Platz, wo Gott dich irgendwo einplatziert hat. So wie beim Puzzlespiel. Weißt du, da nur du passt da rein, wo du reingehörst. Und nirgendwo anders. Du kannst drehen, so viel du willst. Und wir möchten gerne woanders hin, aber nein, Gott will da nur der blaue Himmel. Und Gott will dich da haben, wo der blaue Himmel ist. Werde auf deinem Gebiet ein Experte. Zuerst entdecke deine Fähigkeiten, dann erarbeite und entwickle deine Fähigkeiten. Und dann wachse und verstärke sie mehr und mehr. Und dann werde ein Experte auf deinem Gebiet. Ich war in Atlanta, USA, und dann war ich bei einem Pastor, der hat eine ganz tolle Gemeinde mit etwa 16.000 Mitgliedern, Mount Pern Church, und der hat seine Arbeit so angefangen, er war eine kleine Gemeinde mit 300, 400 Leuten damals, so fing er an, und er hatte einen Zahnarzt in der Gemeinde gehabt. Und dann sagt er, horch zu dir, lieber Bruder, du bist ein Zahnarzt, in Atlanta gibt es noch so viele Zahnärzte, setz ein Referat an, miete dir einen Saal und erklär den Leuten, wie können sie noch bessere Zahnärzte werden. Der hat eingeladen und dann einen Vortrag gehalten, einige Zahnärzte aus Atlanta sind gekommen und inzwischen hat er einige Zahnärzte in der Gemeinde durch diesen Bruder. Diene mit der Gabe, die du hast und kannst und du bist ein Zahnarzt. Nehmen wir mal an. Lade Zahnärzte ein, erkläre ihnen, wie man anständig von der Hand in den Mund lebt und wie man dient und wie man das Optimalste aus seinem Leben macht und so weiter und wie man Freude an der Arbeit hat. Und das gilt für andere Berufe auch. Wie werde ich eine gute Hausfrau oder eine gute Mutter? Und die älteren Mütter sollen den jüngeren Müttern lehren, steht in der Bibel, in meiner Bibel zumindest, wie man Kinder erzieht etc. Da braucht man keine Erziehungsberater, denn die machen das alles nur fürs Geld, mit dem Herzen. Und die dienen mit dem Herzen. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten, wo du dich einbringen kannst. Die Sache Gottes muss erledigt werden, und zwar durch dich und mich, nicht durch die Welt, nicht durchs Sozialamt. Und Gott will, dass du dich selbst findest, deshalb ist so wichtig, nach deiner Erlösung die Selbstfindung. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Deine Erlösung, deine wirkliche Erlösung ist deine Selbstfindung. Hast du dich schon herausgefunden, was kann ich für Gott tun? Und dann fang an, ein Experte auf deinem Gebiet zu werden. Alle Männer und Frauen, 2. Mose 5 und in 4. Mose, alle Männer und Frauen, die ein Herz dazu trieb, etwas in irgendeiner Arbeit beizutragen, die der Herr durch Moses befohlen hatte. All diese Israeliten brachten eine Spende. Du musst nicht 10 spenden, sondern eine Spende bringen. Was alles heißt, aus dem Herzen heraus. Wenn du gibst, wie gibst du? Wer treibt dich? Treibt dich dein Herz an? Funktionierst du innerlich? Hast du ein Auge, ein Ohr für Gottes Willen? Dein Herz. Dein Herz ist so, dein Herz kann krank und gesund werden. Dein Herz macht dich krank und macht dich gesund. Dein Herz ist ausschlaggebend. Wie ist dein Herz? Die Liebe ist dann erfinderisch, wenn du wirklich mit dem Herzen anfängst, Gott zu suchen, Gott zu dienen, Gott zu gefallen und sagst, ja, ich möchte mit dem Herzen leben, nicht mit dem Kopf. Die meisten Leute leben nur mit dem Kopf. Die leben nicht mit dem Herzen. Und Gott ist nicht an deinen Kopf interessiert, ist auch nicht an deine Füße und Hände interessiert. Gott ist an deinen Herzen interessiert. Was ist in deinem Herzen? Und was das Herz voll ist, das geht nachher drüber hinaus. Du bist von Gott beschenkt worden, begabt worden, du hast von Gott die Voraussetzung bekommen für ein gesegnetes, erfolgreiches Leben. Und du musst jetzt diese Gaben erwecken. Und zwar in kleinen Stücken, so wie unser Herr Bill Smith für Autoreifen beten. Fang an, für Autoreifen zu beten. Mit dem Herzen. Und so kommst du auf Touren, so entwickelst du etwas aus dir heraus und dann legst du die Hände und sagst, wenn ich auf die Autoreifen Hände auflegen kann, kann ich auch auf Menschenköpfe und Menschenfüße oder was auch immer ist. Entwickle deine Talente, deine Gaben schrittweise. Zuerst einmal, wo dich niemand sieht. Stell dich vorm Spiegel hin und gib Zeugnis mal dem Spiegel und sag, du da drüben, bekehr dich. Du da drüben. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Und du wirst erstaunt sein, dass der andere auf dich auch wieder zeigt. Und dann gibt es so Zweikampf. Arbeite ganz natürlich zuerst einmal. So selbstverständlich. Finde, was ist das Selbstverständliche in meinem Leben? Die Stiftshütte. Gottes Heiligtum muss gebaut werden, etwas Ewiges. Und weißt du, manche Leute verstehen nicht, dass die Leute für ihre Kirche und Gott das Beste geben, ganz besonders im katholischen Raum, dass die Hütten sehr armselig sind, aber die Kirchen so ausgeschmückt. Warum? Weil die Leute, doch die katholischen Leute, doch was verstanden haben, was die Protestanten verlernt haben, dass Gott das Beste ist, gerade gut genug. Und finde heraus in deinem Leben, was ist das Beste für meinen Gott im Himmel? Es geht nicht nur um Gold und Silber, sondern es geht um deinen Einsatz für Gott. Und es ist nicht umsonst, was Gott dir gegeben hat. Er hat dir mit einer Absicht, mit einem Plan gegeben, damit du das nimmst und von ihm in den Himmel bringst. Gott hat dir irdische Sachen gegeben, damit du das einsetzt. Für deine Ewigkeit. Wir haben hier gestern kurz auch angesprochen, wir gehen teuren Zeiten entgegen. Weil es wird sehr teuer. Alles wird teuer. Ich wundere mich schon, ich bin Gott so dankbar, dass beim Aldi alles billiger und billiger wird und so weiter. Aber letztendlich, das ist eine ganze Lawine von Teuerung. Dann verdienen die Produzenten nichts mehr und so weiter, verdient niemand mehr und dann haben wir das Chaos. Perfekt. Aber es wird die Zeit kommen. Gott zeigt uns etwas. Die Zeit wird kommen. Und jemand hat hier einen Traum gehabt in der Gemeinde, in dieser Richtung. Ich bin noch nicht fertig mit dieser Geschichte, aber trotzdem, ich greife das für mich auf, wie ich das verstehe. Und du kaufst ein und sagst, das ist nur so ein kleines Würstchen. Und das soll meine ganze Familie satt werden. Und das ist so ein Kantenbrot, das, was du bekommst. Was ist das für so viele, wie jetzt 5 Brötchen und 2 Fischen? Was ist das für so viele? Und dann packst du zu Hause aus, und das war in diesem Traum, dann ist es 10-mal größer, als was du eingekauft hast. 10-mal größer. Und Gott hat mir persönlich, ich weiß nicht, ob diese Schwester Gott auch in diese Richtung das Gleiche gezeigt hat, aber mir persönlich, als sie das mir erzählte, dann war mir eines klar, Gott wird die Zehnten dir zurückgeben. Du kaufst dir nur ein Zehntel ein, denn wenn du unterwegs gehst und dann diese Straßenräuber dich überfallen, Amerikaner bauen schon kugelsichere Autos, weil sie Angst haben, die werden überfallen, ausgeraubt werden, erschossen werden und dergleichen. Weißt du, und die Straßen werden bei uns auch unsicher werden, nicht nur in USA und Texas, sondern auch hier in Deutschland. Und du nimmst eine kleine Tasche, da ist nichts drin. Also, weißt du, einen Armen wird man nicht überfallen und ausrauben, der nichts hat. Nur ein Zehntel ist da drin. Aber Gott wird diesen Zehntel multiplizieren mal 10. Gott ist ein Gott, der vermehrt. Was hast du zu Hause? Nur ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl. Vielleicht ist auch nur der 10. Teil, was übrig geblieben ist bei dieser Witwe. Nur diesen Zehntel. Ich habe nur ein Zehntel zu Hause. Alles andere habe ich aufgegessen, aber mein Zehntel ist noch zu Hause. Dann sagt der Prophet, jawohl, und jetzt gehst du und backst mir zuerst ein Stückchen Kuchen und dann vom Rest ernähre du und dein Sohn. Der Zehntel. Leute, wir werden noch große Wunder erleben mit dem Zehntel. Weh dem, der kein Zehntel eingebracht hat. Und wer nicht den Zehntel gegeben hat, was der Zehntel, deswegen gefällt dieses Wort Zehntel, jüdisch natürlich, Zehntel. Bring dein Zehntel zu Gott, du wirst noch brauchen beim Einkaufen nachher. nächstes Jahr, wenn die Inflation noch größer wird, wenn die Not noch größer wird, da wirst du noch staunen, was aus diesem Zehntel alles noch wird. Dass Gott aus diesem wenig viel machen wird. Dass du vom Rest kannst du und deine ganze Familie noch leben und wunderst dich, es geht nie aus. Denn Gott sagt, ich will die Fenster des Himmels auftun und den Segen herabschütten. Malachi 3. Du musst nicht viel haben. Das, was du hast. Die Frage ist, was hast du? Als Petrus auf der Straße dem Lahmen begegnet, sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, steh auf im Namen Jesu. Was hast du? Hast du Jesus in deinem Herzen? Du siehst also, du brauchst nicht viel. Und wenn du Jesus in deinem Herzen hast, bist du mehr als ein Millionär. Bist du superreich. Das haben die Leute nicht, Jesus. Und du trägst Jesus jetzt, bringst hin. Und setzt Jesus um. Bringst Jesus in Umlauf, in Bewegung. Und nütze die Chancen, die du hast, die ein anderer nicht hat. Gebrauche dein Leben. Gebrauche deine Hände zum Helfen, zum Halten, wozu auch immer. Gebrauche deine Zeit, von der du wenig hast und kaum hast. Gebrauche deine Erfahrungen. Und ich habe eines festgestellt, je mehr ich weitergebe, kostenlos weitergebe, desto mehr kriegst du. Je mehr du Christus bezeugst und bekennst, desto mehr Zeugnis bekommst du, damit du noch mehr zu erzählen hast. Und manche Leute, die sagen, ich erlebe nichts mit Gott und so weiter, weil du nichts tust. Warum sollst du was erleben? Fang an, irgendwas einzusetzen, was du hast, und du wirst sehen, wie das funktioniert. Diese Beziehung, die du hast und kennst. Die Leute, ruf die Leute an und sag ihnen wenigstens guten Tag. Muss ja nicht viel sagen. Aber es ist schon manchmal sehr viel. Ich habe keinen Menschen. So viele Menschen sterben und verrecken in unserer Großstadt. Ich habe keinen Menschen. Wenn du in diesen Seelensilos da, Marzahn und Märkisch im Viertel, diese Seelensilos, die Leute anguckst, da kennt einer den anderen nicht. Aber mal anrufen und vielleicht kennst du dort jemanden in diesen Seelensilos. Und dann rufst an und fragst, hallo, wie geht's Ihnen, was machen Sie oder brauchen Sie vielleicht was? Und wie gut tut es dir, wenn jemand dich anruft? Und was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es ihnen also. Und ich denke, für mich persönlich, ich war nur ein paar Wochen hier in Berlin als Prediger auf dem Breitscheidplatz, bin müde, erschöpft und die Zeitung war da und Fernseher war da und so weiter und sitzt da und weißt du, habe gesagt, oh lieber Gott, guck mal, allen Leuten muss ich sagen, Gott liebt dich, Gott ist gut, Gott ist wunderbar, wer sagt es mir? So habe ich zu dem lieben Gott geredet, wer sagt es mir? Nicht, dass ich depressiv wäre, aber ich habe einfach gesagt, wer sagt es mir? Und dann habe ich gerade nicht einmal Amen gesagt, plötzlich klingelt das Telefon. Hallo, sind Sie Pastor Matutis? Habe ich gesagt, ja, was kann ich für Sie tun? Sofort wieder dieses Denken, was kann ich für Sie tun? Dann sagt sie, ich habe soeben gebetet und ich muss Ihnen sagen, ein Satz, Gott hat Sie lieb. Habe ich gesagt, ich schnalle ab jetzt. Ich bin noch nicht einmal fertig mit meinem Gebet, dann ruft doch diese alte Frau. Später habe ich gesagt, legen Sie nicht auf, wer sind Sie? Ich habe sie gar nicht gekannt. Ich habe sie gar nicht wichtig. Sagt sie, nein, ich habe gebetet und ich sollte Ihnen sagen vom lieben Gott, dass Gott sie lieb hat. Und ich habe die Frau ist bettlägerig. Die Frau konnte nichts machen. Sie ist jetzt heimgegangen inzwischen. Sie war arme, arme Frau. Arme Frau wohnte da am Heinrich-Heine-Platz. Alexanderstraße, Alexandrinenstraße. So in diesem Dreh lebte sie. Arme Frau. Aber vom Bett aus konnte sie telefonieren. Und einem Pastor anrufen, Gott hat dich lieb. Du musst nicht viel können, du kannst vom Bett aus Gott sogar dienen, wenn du willst. Die meisten wollen es nicht. Vom Bett aus. Heutzutage mit dem Handy, da brauchst du nicht einmal eine Schnur, um vom Bett aus zu telefonieren. Gebrauche die Gnade, die Gott dir gegeben hat. Er hat dir vergeben, vergib es anderen Leuten. Gebrauche deine Wünsche. Bring Farbe in dein Leben. Weißt du, für mich ist das Leben so schön und so interessant, dass ich gar nicht mal sterben möchte. Ich sage, ja, also im Himmel kann ich auch nicht mehr schöner haben wie bei dir, wie hier unten. Weißt du, da hast du so viele Möglichkeiten für Gott, was zu wirken und zu tun und so Herausforderungen und dienst den Leuten, ermutigst die Leute. Und immer wenn du andere ermutigst, wirst du am allermeisten ermutigt. Es fällt immer auf dich zurück. Wenn andere gesegnet werden, wirst du am allermeisten gesegnet. Erwecke die Gabe, die in dir gelegt worden ist. Die Talente, die Gott dir gegeben hat. Gebrauche diese Dinge. Philipper Kapitel 4, Vers 15, ganz schnell muss ich weitergehen, will ich weitergehen. Gib und es wird dir gegeben werden. Ein gerüttelt und ein geschüttelt Maß. Ich möchte noch über das Geben. Also jeder brachte seine Spende. Jeder brachte seine Spende, Philipper 4, Vers 15. Und da steht es beim Geben und Empfangen, da ist das Wort, wenn man Original nimmt, quittieren. Und Gott quittiert das, was du gibst. Gott quittiert deine Gabe. Gott muss dir die Quittung ausstellen. Und Paulus spricht hier von der himmlischen Quittung. Mit jeder Gabe, wo du, was du für Gott einsetzt, zur Ehre Gottes einsetzt und so weiter, da wird eine Quittung im Himmel ausgestellt. Eine Gutschrift bekommst du. Und wenn du dann in Not bist, kannst du dich auf diese Gutschriften, diese Quittungen berufen. Ich habe eingezahlt, Herr, ich habe dir treu den Zehnten gegeben. Herr, jetzt erwarte ich, dass du mir auch in meiner Patsche hilfst. Alles, was du für Gott gibst oder tust, bekommst du von ihm immer eine Quittung. Und heb dir diese Quittung auf, nicht als Spendenbescheinigung, weil es ist für Finanzamt. Du brauchst andere Spendenbescheinigungen, und zwar vom Himmel. Unsichtbare Spendenbescheinigungen, die nicht verfallen, sondern die in Ewigkeit bleiben. Und jeder, der Gott etwas gibt, bekommt eine Bestätigung. Und diese Bestätigungen sind so wichtig. Gott führt nämlich über alles Buch, auch über die Kleinigkeiten und die Lappalien. Und er vergisst nichts, er übersieht nichts. Was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und du bekommst später alles zurück. Weißt du, dann kommst du im Himmel, dann liegen schon die ganzen, bei diesem himmlischen Buchhalter, liegen schon die ganzen Quittungen. Was hast du alles zustande gebracht? Guck mal, mit deinen bisschen Geld, diese Groschen, immer da ein Zehntel, dort ein Zehntel und so weiter. Du löst eine ganze Lawine aus. Und die Frage ist, was hast du mit deinem Leben ausgelöst? Hier. Und du, das, was du eingezahlt hast an Spenden fürs Haus Gottes, das sieht keiner. Aber dann kommen sie hin, das muss doch ein herrlicher Gott sein. So ein gewaltiger Gott, was der sich alles leisten kann. Durch dich und durch mich, durch uns, die willig sind, Gott zu dienen. Gott löst deine Belege ein. Ich möchte einen Fall nehmen, Jesaja 38, Geschichte vom Hiskia ist das. Noch ganz schnell streife ich nur, Hiskia ist todkrank, wird sterben, der Prophet geht hin und sagt, horch, bestelle dein Haus, du wirst bald heimgehen, der Himmel wartet auf dich. Wer möchte schon gerne sterben? Hiskia auch nicht. Der hat noch so viel vor, der hat noch Reformation vor in Jerusalem und was er dort alles noch vor möchte. Er war ein gerechter, guter König und Gott sagte, bring dein Haus in Ordnung. Und was sagt Hiskia? Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt und gedient habe. Und ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Du siehst also, er hat getan, was er als König tun konnte. Ich habe alles getan und jetzt muss ich sterben. Womit habe ich das verdient? Und dann sagt er weiter, Herr, ich möchte nicht sterben. Schau doch bitte auf all das, was ich getan habe und nimm das als ein Beleg dafür. Nimm das als einen Beleg dafür. Und weißt du, was der liebe Gott gemacht hat? Sein Leben um 15 Jahre verlängert. Wir haben letzte Woche von der Tabea gehabt. Die Tabea auch ist gestorben, eine Diakonisse in der Urgemeinde. Und dann kommen sie und sagen, Petrus, guck mal, Schwester Tabea hat es genäht. Und guck mal, Schwester Tabea, eine Witfrau. Eine Witwe hat nicht viel getan, aber sie konnte nähen. Sie hat ihr Talent gebraucht. Und gebrauche dein Talent. Und das hat Schwester Tabea gemacht. Und so weiter. Kommt Petrus und sagt, also hör mal, ich kann die Tabea nicht wegnehmen. Die Tabea hat keinen Platz im Himmel. Die Tabea muss hier unten auf dieser Erde noch wirken. Tabea kommt zurück. Und dann besucht er die Tabea im Sterbezimmer, im Leichenhaus. Und die Tabea sieht Petrus, wacht auf und wird lebendig. Gebrauche, was du hast. Du kannst nur nähen. Du kannst nicht viel, aber du kannst mit der Nadel umgehen, kannst häkeln oder was weiß ich, was du kannst. Frag dich, was Gott dir gegeben hat. In den USA habe ich eine Frau kennengelernt und eine ganz raffinierte. Weißt du, die Amerikaner machen aufs allem Kapital und Geschäft, das ist die eine Sache. Aber diese Frau hat, der Pastor hat in der Gemeinde gesagt, Leute, ihr habt in der Gemeinde nicht viel zu suchen, euer Platz ist draußen in der Welt, ihr müsst den Menschen draußen in der Welt dienen. Und dann hat er die Leute ermutigt, in den Sportverein einzutreten oder dort einzutreten und da einzutreten und dergleichen. Ihr müsst Salz sein, nicht im frommen Saft schmoren, ihr müsst draußen Licht und Salz sein. Ihr müsst das Feuer Gottes draußen hinbringen. In der Gemeinde werdet ihr aufgetankt, werdet ihr präpariert, werdet ihr gestärkt und draußen dient ihr. Und diese Schwester ganz schlaue, auch mit, weil es gerade Tabea der Fall war, dann hat sie so eine Angewohnheit gehabt, hat, die ist immer rumgezogen, wo die Leute kurze Hosen, vor allem Männer, die Amerikaner schauen nicht so groß aufs Äußere, die Hosen entweder so lommelig oder was weiß ich. Und dann sagt sie, könnte ich Ihre Hose haben, bringen Sie mir nächstes Mal mit zur Sportvereinssitzung, bringen Sie mir die Hose mit, ich mache sie kürzer. Und so. Dann hat sie das, sie hat einfach so, ist überall rumgegangen, immer geguckt, wo sie gerade nähen konnte, mit ihrem Nähfaden, wo sie mit dem Nähfaden wirken konnte. Und wisst ihr, was da passiert ist? Dann hat sie immer so angelegt, dass die Leute die Hose bei ihr zu Hause abholen sollten. Und dann hat sie so Kaffeekränzchen gemacht und hat Bibelstunde gehalten, denen aus der Bibel vorgelesen und dann die Hose ausgehändigt und gleich missioniert. Weißt du, du kannst missionieren mit allem, was du hast. Du musst kein großer Künstler sein. Fang an mit dem, was du kannst. Und warte nicht, bis du entdeckt wirst. Gott hat in dir das alles hineingelegt. Und die Bibel sagt nicht, dass du deine Gabe entdecken lässt von irgendjemandem, von irgendeinem Superstar oder einer Agentur oder irgendeinem Künstler. Du sollst selbst deine Gabe entdecken. Und du musst sagen, ich kann's. Ich kann's mit Gottes Hilfe. Und ich schaff's mit Gottes Hilfe. Was kann ich tun? Und dann guckst du, wo die Hosen so kurz sind. Oder wo irgendein Problem ist. Weißt du, Gott hat dich zuerst mal für irdische, menschliche Problemlöser geschaffen. Und dann findest du auch auf den anderen Gebieten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich will nur ein paar Tipps geben, wie du Licht und Salz sein kannst. Und dann hältst du diese Quittung vor und sagst, Herr, guck mal, ich habe dem die Hose genäht und dem die Jacke fertig gemacht und dem das Futter eingenäht. Weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten, entdecke es. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, dass niemand, Markus Kapitel 10, dass niemand das Haus oder Brüder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und unter Verfolgung und so weiter, sondern auch in der kommenden Zeit. Hundertfältig bekommst du wieder. Du wirst entlohnt. Gott lässt dich nicht lumpen, Leute. Fang an, deine Spende für Gott zu geben. Was es auch immer ist, spendier. Weißt du, du musst spendieren. Spendieren ist etwas kostenlos geben. Kostet nichts. Etwas, was nicht kostet, finde heraus, was nichts kostet. Und eigentlich das, was nichts kostet, kannst du gar nicht bezahlen. Luft kostet nichts, aber kauf die Luft, verstehst du, oder Wasser oder sonst was. Es ist unbezahlbar. Alle Gaben Gottes sind letztendlich unbezahlbar. Selbst wenn du es bezahlen möchtest, kannst du nicht bezahlen. Kannst du eine Seele kaufen? Nee. Kannst du Liebe kaufen? Sex kannst du kaufen, aber nicht Liebe. Kannst du Frieden kaufen? Kannst nicht. Es ist so wichtig, verhindere dich nicht am Segenstrom Gottes. Er wird hundertfach wieder empfangen und das bedeutet, dass du hundertfach gesegnet wirst in dieser Zeit und obendrauf noch in der Herrlichkeit. Der Teufel möchte verhindern, dass du siehst, dass du deine Gaben umsetzt und er möchte das nicht, dass du etwas für Gott tust. Und ich möchte an die Armen, immer noch an die Armen appellieren. Ich möchte nicht, dass die Reichen Gott anfangen zu dienen. Die haben auch eine Chance für Gott. Aber ich möchte an die Armen sagen, was kann ich schon viel für Gott tun? In Jerusalem, wenn du mal nach Jerusalem fährst und dort an der Klagemauer stehst, die Klagemauer ist die Westmauer vom Tempel gewesen. Diese Westmauer ist von den Armen gebaut worden. Weil, weißt du, der Arme, und das war ihr, mit viel Tränen, mit viel Gebet haben die Armen die Westmauer gebaut und die steht heute noch. Die Westmauer steht heute noch, alles andere ist in Schutt und Asche gelegt worden, aber diese Westmauer steht heute, und die Legenden, die sagen, als Titus den Tempel schleifen ließ, dann stand ein Engel drauf und Titus verweigerte dann zu schleifen diese Mauer, oder der General, der den Befehl gab, die Mauer zu schleifen, seine Hand wurde steif, der hat es nicht ausführen können, auch wenn es wollte, weil die Armen gebaut haben. Gott wacht über das Vermögen der Armen, das Schärflein der Witwe, Gott wacht darüber. Leute, die Spende, die du zur Ehre Gottes gibst, in deiner Wenigkeit, in deiner Bescheidenheit, in dieses so Geringfüge, du sagst, was ist das für so viele? Aber unheimlich viel bei Gott. Und es zahlt sich auf der Ewigkeit, diese zwei Fische und die fünf Brötchen, was die alles bringen letztendlich. Also gib und es wird dir gegeben werden. Sei großzügig, noch ein paar Gedanken zum Schluss, sei großzügig in deinem Leben. Diene Gott großzügig. Frag nicht, Was kommt mir dabei raus? Dir kommt wahrscheinlich hier nichts raus. Im Gegenteil, da saß noch drauf. Da saß wirklich drauf, also da kommt nichts raus. Behandle andere Menschen großzügig. Verhalte dich anderen gegenüber großzügig. Rechne nicht zu viel. Weißt du, wenn du was gibst, rechne nicht. Ich sag dir, das Geheimnis des Lebens ist geben. Fang an zu geben und das wird dir gegeben werden. Du verlängerst dein Leben. Fang an, dich zu verschenken. Weißt du, wir motzen und regen uns auf über die Reichen, Superreichen, Rockefellers zum Beispiel. Nehmen wir mal Rockefellers. Als Vater Rockefeller schwer krank war, mit 54 Jahren, war wirklich schwer krank. Mit 54 ist doch kein Alter für einen reichen Menschen. Und dann hat er nachts nicht schlafen können und geht in sein Büro zu seinem Generaldirektor, der alles verwaltet, zieht die Schublade auf und was sieht er? Die Todesanzeige für unseren Chef. Zieht raus und sieht, unser geliebter Chef ist entschlafen. Also der Geschäftsführer wusste, unser Chef macht nicht mehr lang. Hat er wieder eingeschoben, ist wieder in sein Zimmer gegangen, hat gesagt, ich muss von heute an mein Leben ändern. Mein Leben muss von heute an anders werden. Und dann ging eine Stiftung nach der anderen, diese Rockefeller-Stiftungen. Und er ist über 90 Jahre alt geworden, weil er sich verschenkt hatte. Fang an, dich zu verschenken. Und du verlängerst dein Leben. Hiskia, habe ich ja gesagt, 15 Jahre verlängert. Rockefeller ist noch länger älter geworden, indem er anfing, sich zu verschenken. Gut, oder? Weißt du, man kann sein Leben nicht mit Geld verlängern, aber mit Schenken, mit Geben, weitergeben. Und es fließt zurück. Und je mehr du gibst, desto mehr fließt zu dir zurück. Gebrauche, was du hast. Gebrauche, was du hast. Wenn du nichts hast, gebrauche dieses Nichts. Und das ist auch sehr viel. Gebrauche dieses Nichts. Indem du großzügig handelst und großzügig wirkst. Gott hat dir alles bereits gegeben, was du geben kannst. Begreife diesen Schatz, der in dir drin liegt. Wisse, mit Gottes Hilfe schaffst du alles. Und wenn Gott dir einen Auftrag gibt, gib dir auch die Gabe, die Fähigkeit dazu, das auszufüllen, die Mittel, dass du es vollenden kannst, was du dir vorgenommen hast. Alle Männer und Frauen, die ihr Herz dazu trieb, haben Gott in irgendeiner Art und Weise Beitrag geleistet und sie gaben Gott eine Spende. Gebrauche wirklich das, nur das, was du kannst. Und bring deine Gabe auf dem Altar. Ich muss noch ein Schlusswort sagen, dieses Schlusswort ist mir auch wichtig. Als ich so für diese Andacht betete, hat Gott mir gezeigt, in dieser Welt, überall wo christliche Gemeinden und Kreise sind, überall sind nur leere Altäre. Da ist nichts auf dem Altar. Und dann, vor Jahren hat Gott mir eine Botschaft gegeben, je größer das Opfer, desto größer die Flamme, das Feuer. Aber guck mal, die Altäre, die heute überall sind, sind leer. Was liegt auf dem Altar deines Lebens? Die meisten Altäre sind zerstört. Was machst du mit deiner Zeit, die Gott dir gegeben hat? Vom Fernseher. Und wir werden Rechenschaft ablegen für jede Minute, die wir sinnlos vertrödelt haben. Was hättest du in dieser Minute machen können? Was wäre in dieser Minute passiert? Gebrauche deine Zeit. Die Altäre sind leer. Da brennt kein Feuer. Und kann kein Feuer brennen, selbst wenn es wollte. Seelen gehen verloren, weil kein Feuer da ist, kein Altar da ist. Niemand brennt mehr für den Herrn Jesus. Niemand will was für den Herrn Jesus tun. Gebrauche das, was Gott, wozu Gott dich ausgebildet hat, wozu er dich ausbildet, was er dich gelehrt hat. Und Gott lehrt uns Schritt für Schritt und sagt, so, jetzt hast du es gelernt, jetzt setz das mal um. Bei mir macht es so, das ist also der liebe Gott, so lernt ich und ich bekomme einen Impuls, eine Inspiration, setz das um jetzt mal, probier es mal, wie funktioniert das? Und ich habe eines gelernt, was ich nicht sofort umsetze, frisst mir der Teufel. Gott sagt, gib, und wenn ich das nicht tue, dann passiert was anderes dazwischen und ich vergesse es. Und es ist ungetan. Deshalb, wenn Gott redet, sei offen für das Wirken und Reden Gottes. Und wie das Herz trieb, wie der Geist trieb, wie der Heilige Geist trieb, so haben sie gehandelt und so haben sie gegeben. Und genau das möchten wir auch heute tun. Ich möchte etwas weiter sagen, etwas weitergeben. Niemand muss sich angesprochen fühlen, aber vielleicht spricht der Heilige Geist dich an. Wir haben so tolle Predigten und die werden weltweit gehört, vor allem im deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz und unten in Bayern und überall, wo vielleicht keine Gemeinde ist und etc. In Gegenden, wo kaum jemand hinkommt, werden diese Predigten gehört. Aber ich habe gedacht, Mensch, guck mal, die Berliner, Wir möchten auch die Berliner erreichen. Und die Berliner sollen auch diese Predigten hören. Es sind einige hundert Berliner, die das auch regelmäßig hören und kopieren und etc. Aber ich möchte etwas tun. Das ist jetzt mein Gedanke. Wir möchten in der BZ Anzeige aufgeben, starke Predigten, und dann www.matutis.net, dass die Leute sich einklicken können. Und wer weiß, vielleicht hört ein Berliner. Und wenn in einer BZ-Zeitung oder Bild-Zeitung, da wo die Leute sowieso diese lesen, es kostet nicht viel. Es kostet vielleicht 100 Euro. Aber wir können vielleicht damit einige tausend Leute erreichen. Und die hören es. Wir können zwar nicht immer so feststellen, von wo aus die ganzen Einklicks sind, aber wir sehen also, wir haben jetzt erst gar nicht so lange her, und ich habe, glaube ich, die Tage jetzt gestern nachgeguckt, über 190.000 Leute haben unsere Predigt in der letzten Zeit gehört. 190.000, das ist also eine ganze Menge. Und wer weiß, was dabei rauskommt. Ich kriege Briefe von überall, Leute schreiben, ich bin gesegnet worden, ich höre regelmäßig deine Predigten und so weiter. Ich möchte, dass die Berliner die Predigten hören. Mehr Berliner. Und wir müssen an die Berliner hin und irgendwie zu den Berlinern in die Wohnung kommen. Und zwar, dass dort so eine kleine Anzeige kommt. Und wir möchten jetzt die nächste Zeit, jetzt Ostern ist sowieso, die nächste Zeit sonntags, dieses Abend-Nacht zweite Opfer aufnehmen und einfach für die Anzeigen, damit die Anzeigen geschaltet werden können. Und so wie wir die Mittel haben, werden wir die Anzeigen schalten. Und ich möchte dir Mut machen. Lasst uns Seelen retten, denn bald wird die Zeit kommen, wo du es nicht mehr kannst. In Frankreich ist schon ein Gesetz rausgekommen, wenn du auf der Straße missionierst, da wirst du sogar angezeigt wegen Gehirnwäsche. Ja, das ist katastrophal. Das sind Gesetze werden gemacht, und was in Frankreich ist, kommt auch nach Europa früher oder später. Und die Leute brauchen Jesus. Die Leute müssen Gottes Wort hören, und ich denke, dass ich nicht schlecht predige, dass ich einigermaßen hörbar predige. Und sonst würden die Leute nicht hören, würden nicht die CDs nicht kaufen und würden auch nicht missionieren mit diesen CDs, die kursieren überall. Aber ich möchte die Möglichkeit geben, einfach zu arbeiten. Das ist jetzt nur eine Idee, was können wir tun als Gemeinde. Und wir möchten nicht nur zugucken und sagen, Herr, erlöse diese Welt, rette die Sünder, bringt Menschen in unsere Gemeinde oder bringt Menschen zum Glauben. Nein, von selber kommen sie nicht, wir müssen ausstreuen. Und wir möchten guten Samen ausstreuen. Und so eine kleine Anzeige kostet kein Vermögen, ist nicht aufdringlich und ist nur ein Tipp. Lass uns aufstehen und lass uns Gott fragen, Herr, was kann ich für dich heute tun? Wo kann ich ein Segen sein? Wo können Ströme lebendigen Wassers durch mein Leib fließen? Und ich denke, es gibt 3 Gs, die ich ganz schnell noch sagen möchte. Nicht alle können gehen, aber alle können beten, Gebet. Und nicht alle können geben, aber beten können sie alle. Und ich denke, das ist so wichtig, wenn wir etwas tun, wenn irgendwo Missionare sind, wenn irgendwo Diener Gottes sind, dass wir für sie beten und sie unterstützen, damit sie gehen können. Also frag Gott, was kann ich tun? So mit dem Herzen haben sie das gegeben. Dein Herz muss sprechen, nicht dein Kopf. Und auch nicht unser Geldbeutel, sondern unser Herz muss sprechen. Und weißt du, wenn Gott das Herz öffnet, passiert unheimlich viel. Wenn Gott das Herz öffnet. So viele haben ein verschlossenes Herz. Und Gott öffnete der Lydia das Herz. Dann kannst du auch wieder ganz anders hören. Dann verstehst du auch ganz anders, wenn Gott dein Herz geöffnet hat. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen öffnest, für dich da zu sein. Die Gaben zu gebrauchen, die wir haben. Nicht die Gaben, die wir nicht haben, sondern die Gaben, die wir haben. Und wir möchten dich damit preisen, mit unseren Gaben. Herr, mit unserer Wenigkeit. Herr, was sind wir? Was sind wir? Was sind wir? Herr, wir möchten uns dir zur Verfügung stellen mit allem, was wir sind. Herr, und genau das ist, was du machen kannst, so wie die Apostel, einfache Leute, aber mit ihnen hast du die Welt auf den Kopf gestellt. Das ganze römische Imperium verändert, und bis heute ist das Evangelium immer noch unterwegs, weil damals Leute bereit waren. Sie verließen sofort alles und folgten Jesus nach. Und Herr, und wir möchten dir auch gehorsam sein in allen Stücken und möchtest auch jetzt diese Aktion, wenn sie anläuft und wenn wir mit deiner Hilfe diese Aktion starten, einfach, dass Leute auf die Predigten hingewiesen werden und noch viel mehr, Herr, schenk Gnade zum Predigen, schenk Gnade zum Hören und hilf, dass die Leute auch drauf stoßen und es finden, Herr, wo das Evangelium gepredigt wird. Und wir finden, wir werden dankbare Leute auch hier in Berlin finden. Herr, und wir möchten Berlin für Jesus. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, Berlin für Jesus. Berlin für Jesus. Amen. Und wir möchten in diesem Geist weiterwirken. Okay, wir singen noch einen Chor.